Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Das ist Folge 439 und mit mir dabei ist heute der Isan.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, der Anfang ist immer unterschiedlich. Genau, den Moment hast du getroffen jetzt. Genau, Isan Kalkan, der Trainer der U19. Also in der 07-Akademie-Reihe geht es jetzt hier munter weiter. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir jetzt so die nächste Stunde so ein bisschen über deine Vergangenheit und dein Wirken sprechen können. Ich würde einmal zur Einordnung, weil diese Podcast-Reihe, die wir mit Ayhan Toumani begonnen haben, dann mit der Dr. Anne Thyssen gesprochen haben und in der letzten Woche, die ist die Folge mit Thomas Bertels erschienen. Normalerweise denkt man, dass das alles relativ zeitlos ist, aber uns haben so ein bisschen die Ereignisse, der Padercast-Fluch hat uns mal wieder eingeholt. Also zumindest heute am Tag unserer Aufnahme, am 14.07., ist verkündet worden, dass Ayhan Toumani den SC Paderborn in Richtung Schalke 04 verlässt. Das heißt, ich sag mal, für alle die Reihe hier später hören und sich vielleicht bei Folge 1 gewundert haben, warum wir denn mit dem sportlichen Leiter der Nachwuchsabteilung von Schalke gesprochen haben. Das muss man eben für die Nachwelt mal konservieren, dass das quasi heute verkündet wurde. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, dann passt es an der Stelle, auch wenn wir jetzt erst zwei Wochen später diesen Podcast veröffentlichen, ganz gut. Einfach, ich glaube, ich sage es jetzt einfach mal, du kannst ja gleich auch noch, Isan, ein, zwei Worte dazu sagen, wie du das wahrgenommen hast, aber ich sag mal, aus Podcast-Sicht fühlt sich das nach einem, also als Blick von außen fühlt sich das nach einem großen Verlust an für die 07-Akademie oder den SC Paderborn, weil wer die Folgen gehört hat, hat ja gehört, wie ja zielstrebig, motiviert und ehrlich engagiert, würde ich mal sagen, Ayhan hier die letzten, ja was waren das dann, 9 Jahre für den SCP alles gegeben hat, um so einen guten Nachwuchs aufzubauen. Deswegen ja von mir aus danke an ihn in seine Richtung, alles Gute für die Zukunft. Und ja, jetzt die Frage direkt an dich, Isan, wie habt ihr das wahrgenommen und was für ein herber Verlust ist das für euch?
Ja, also wenn so tolle Menschen irgendwann dann einen Verein verlassen, das ist natürlich immer ein Verlust. Und ja, Ayhans fachliche, sportliche Kompetenz ist unbestritten. Das hat er in den 9 Jahren einfach hier Tag für Tag bewiesen. Und das sieht man auch an den Ergebnissen seiner Arbeit und welchen Stellenwert das NLZ auch in seiner Zeit erreicht hat. Ja, aber neben dem habe ich ja gerade eingangs gesagt, dass einfach auch so der Mensch Ayhan, dass der einfach überragend war und dass der natürlich auch fehlen wird. Ne? Und umgekehrt gehört es natürlich aber auch dazu, dass man sich weiterentwickeln möchte. Und auch Ayhan hatte nach 9 Jahren diesen Wunsch gehabt. Und das kann man nachvollziehen. Und er geht jetzt ja zu einem prestigeträchtigen NLZ, zur Knappenschmiede und wird das da sicherlich genauso gut machen, wie er das auch hier gemacht hat.
Ja, da sind wir einer Meinung, da gehe ich auch von aus. Also da hat Schalke mal einen ganz guten Transfer gemacht sozusagen. Bevor wir dazu kommen, was vielleicht dein erster Kontakt mit Ayhan gewesen ist, starten wir mal so ein bisschen in deiner Vergangenheit. Also was ist denn so, also du bist 88er Jahrgang, wenn ich richtig informiert bin. Was ist so dein erster Gedanke an Fußball, den du hast? Also wann erinnerst du dich das erste Mal mit Fußball in Berührung gekommen zu sein?
Ich meine, das war mit 5 Jahren. Wir haben so aus der Siedlung mit den Jungs oder in der Siedlung mit den ganzen Jungs, die alle Fußball begeistert waren, die aber auch größtenteils alle so 2 oder 3 Jahre älter als ich waren, haben wir immer Fußball gespielt. Und ja, jeden Tag von morgens bis abends, wenn Ferien waren. Und ich glaube, meine Eltern hatten gar nicht so die Absicht, mich zum Fußball zu schicken oder mich irgendwie so in die Richtung zu drängen. Mein Papa war schon Fußball interessiert, aber jetzt nicht unbedingt der ambitionierte Spieler. ja, auf Druck von mir, weil ich gesagt habe, alle Freunde spielen dort, haben sie dann gesagt, ja klar, dann fahren wir mal da zum Training. Und ja, so habe ich dann begonnen.
Bei welchem Verein war das?
Genau, beim TuS Quelle. In Bielefeld, ein Stadtteil von Bielefeld, habe ich dann begonnen, Fußball zu spielen und war dann 1,5 Jahre da. Ich durfte so im ersten Jahr weniger spielen, aber mit den Älteren immer wieder mittrainieren. Und irgendwann dann, als die Saison, glaube ich, rum war, sollte ich in meinen Jahrgang rutschen. Und das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen, weil ich die meisten Jungs nicht mehr kannte und war dann irgendwie nicht mehr so ganz zufrieden. Erinnere mich auch irgendwie dann mal gesagt zu haben, ja, wenn ich mit meinen Freunden jetzt irgendwie nicht kicken kann, dann möchte ich auch gar nicht hin. Und in dem Moment kam ja ein Bekannter, der damals selbst, sein Sohn ist auch ein Jahr älter als ich, und der war ja auch der Trainer dann dementsprechend von dem Altersbereich beim TSV Amshausen. Und er sagte, komm, kommt vorbei bei uns. Wir haben echt eine tolle Mannschaft, eine tolle Gemeinschaft, tolle Gruppe. Und dann war ich bis zur U12 beim TSV Amshausen.
Das heißt also so
Und
bis Ende der 90er Jahre quasi. Nee, ja doch, doch, müsste dann so, müsste
ja,
2000 Wende
genau.
rum.
Ja, genau. Und bin dann über so eine Talentesichtung und auch über eine Empfehlung dann mal zu so einem Probetraining bei Arminia Bielefeld gegangen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jungs es damals waren, aber wir haben auf einem Ascheplatz dann mit dem damaligen U12-Trainer so ein Training absolviert, wie so ein Probetraining, bestehend aus technischen Sachen, Torschuss, erinnere ich mich noch. Ich weiß noch, wie nervös ich einfach war, weil das für mich schon was Wichtiges war. Es hatten dann in der Zeit haben sich natürlich einige Jungs, mit denen ich bei Amshausen gespielt habe oder gegen die ich dann bei den anderen Vereinen da aus Bielefeld und Kreis Bielefeld, Kreis Gütersloh gekickt habe, waren dann alle mittlerweile halt, wie gesagt, bei Arminia. Und ja, es hat dann funktioniert und ich bin dann zu U12 zu Arminia Bielefeld gewechselt.
Ja, und wir hatten in der Folge, wo wir mit ja, in allen Folgen eigentlich vorher so über diese Entwicklung auch gesprochen, auch mit Eihan gerade zu Beginn. Anfang der 2000er, da gab es ja noch nicht diese ausgewachsene NLZ-Struktur. Das heißt, das war, oder nehme ich mal an, dass es die auch in Bielefeld nicht gab. Das heißt, das war zwei, dreimal die Woche Training und dann kam man so lose zusammen oder wie professionell? Gut, in der U12 wird das wahrscheinlich sowieso noch nicht so viel Druck gewesen sein oder in was für eine Struktur bist du dann gekommen und wie hat die dich abgeholt, sagen wir mal so?
Ja, es war so, dass wir dreimal in der Woche trainiert haben. Es nannte sich ja damals auch noch D-Jugend, also D2, D1. Ich war dann zur D1, bin ich dahin gewechselt. Und das muss ja U13 gewesen sein, sorry. Ich habe ein Jahr schon D-Jugend in Amshausen gespielt. Genau, gar nicht U12, das war gerade verkehrt. Ich bin dann, habe als Jungjahrgang dann D1 schon in Amshausen gespielt. Damals gab es noch Kreisliga A, das war das Höchste. Da haben wir dann auch gegen Bielefeld und so weiter gespielt, Tesen und so. Das waren dann die Vereine, die halt in Bielefeld in dieser Kreisliga A gespielt haben. Und wie gesagt, dann zur U13 zu Arminia. Dreimal in der Woche Training. Der Spaßfaktor war aber riesig. Aber natürlich auch irgendwo der Konkurrenzkampf, der größer wurde. Das merkte man dann schnell, obwohl das natürlich noch irgendwo ein Bereich ist, wo ich sage, in der U13 sollten die Jungs mehr Spaß haben als Druck. Es sollte auch noch nicht so feste Positionen geben, weil als ich zu Bielefeld gewechselt bin, war ich noch Außenstürmer und wurde dann durchgereicht. Damals hat man noch mit Dreierkette gespielt, heutzutage wieder. Heutzutage wieder, aber zwischendurch halt nur noch Viererkette. Ja, und dann bin ich irgendwie so ein rechter Verteidiger erstmal geworden und dann Innenverteidiger und Sechser, so zentrales Mittelfeld, das hat dann irgendwann mal. Durfte ich auch mal wieder einen Schritt nach vorne wandern in der Startaufstellung, aber erstmal von ganz vorne nach ganz hinten. Und ja, da sah man dann direkt schon, dass es natürlich schon eine ganz andere Gruppe war. Und die Gegner waren dann nicht mehr kreislich, sondern halt auch schon direkt, also wir haben zwei Ligen gespielt, einmal weiter in diese Kreisliga A und in der C-Jugend dann schon die Bezirksliga. Aber halt auch parallel dazu, ich glaube, na, damals nannte sich das Reviercup oder so. Wir haben Samstag und Sonntag gespielt. Sonntag war dann immer Bundesliga-Nachwuchs gegeneinander. Dortmund, Schalke, Köln und so weiter und so fort. Leverkusen, alles, was wir jetzt heute auch in Paderborn im NLZ dann meistens als Gegner haben. Genau, und am Samstag war es dann immer so, eine Partie in der Kreisliga A.
Ja, und dann bist du bei Arminia geblieben bis in die A-Jugend hinein und da dann, glaube ich, relativ erfolgreich gewesen. Also wenn ich das richtig gesehen habe, warst du viermaliger türkischer U-Nationalspieler sogar. Also insofern durchaus erfolgreich. Also auch nicht nur, ist ja nicht nur hier aufgefallen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, welche U-Mannschaft war das denn, die Nationalmannschaft? Auch U19 oder sowas? Oder U18,
Also
U17?
Ich habe tatsächlich dann in der
Ah
U21
ja.
für die Türkei gespielt. Nominiert war ich schon mal in der U15.
Ah,
Ich
krass.
glaube, da hat der türkische Verband immer einen großen Gesamtlehrgang. Das hat sich damals nicht ergeben. In der U16 war ich mal nach einem DFB-Länderpokal. Das nennt sich dann immer, wenn beispielsweise Westfalen-Auswahl, Bayern-Auswahl, Berlin-Auswahl, Hamburg-Auswahl, wenn die alle zusammenkommen, war ich auch bei so einem Sichtungsturnier für den Verband Westfalen tätig. Und, oder was heißt tätig? Also ich wurde nominiert und durfte da spielen und auch mit einigen namhaften Jungs, die man heute noch kennt oder irgendwie gekannt hat, die größere Karrieren als ich dann vollbracht haben. Und nach diesem Länderpokal war ich dann auch mal nominiert für die U16 von Deutschland. Das war für mich damals auch was ganz
Krass.
Besonderes. Ja, und ich bin bis in den Herrenbereich bei Arminia Bielefeld gegangen, habe ein Jahr noch in den Senioren für die zweite Mannschaft gespielt, durfte auch hin und wieder bei den Profis mittrainieren und habe mich dann nach einem Jahr dafür entschieden, dann zum SCVR zu wechseln. Also quasi in meinem zweiten Seniorenjahr bin ich dann zum SCVR gewechselt.
2008, genau, in die Regionalliga, die war damals dritte Liga oder
Die
vierte Liga?
14. Liga. Genau,
Okay.
also als ich unterschrieben habe, war Fair noch in der dritten Liga. Das war damals noch Regionalliga Nord oder Regionalliga Süd, die zweigeteilte dritte Liga. Und dann kam quasi das Jahr danach, also als ich dann zu Fair gewechselt bin, wurde diese eingleisige dritte Liga gegründet. Und da hatte sich aber Fair leider nicht qualifiziert. Wir haben dann in der Regionalliga West, nannte sich das dann, haben wir eigentlich eine relativ gute Rolle gespielt. Ich meine, wir haben dann später als Dritter oder Vierter abgeschnitten, waren lange dann auch bei den Top-Teams oben mit dabei. Essen, Dortmund 2, Kaiserslautern 2, erinnere ich mich, dass die da oben dabei waren. Genau, und ja.
Und war dann danach, also zwischen 2008 und 2010 bist du bei Ferl gewesen, danach beim Goslarer SC und dann sehr lange beim SV Rödinghausen.
Genau.
Gab es mal, also ich meine, du warst ja National, also U-Nationalspieler und irgendwann, wenn ich mir so die anderen Biografien angucke, weil meistens, wir haben ja oft Spieler hier, so ein Maxi Rohr, der zum Beispiel auch sehr lange unterklassig gespielt hat und wo es dann irgendwann einfach mal so jedes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, so einen Sprung gab. Eine Liga höher, zack, zack, und auf einmal kommt der sozusagen so ein bisschen aus dem Nichts in der zweiten Liga an. Ähnlich ja auch bei Thomas Bertels. Was würdest du sagen, also ja, vielleicht ist die Frage blöd, aber gab es irgendwann einen Sprung in die dritte und zweite Liga? Gab es da Möglichkeiten zu oder gab es die nicht? Oder wie würdest du das beurteilen, die Situation?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich mir die irgendwann halt auch mal gestellt habe, so in der Reflexion über meine eigene Laufbahn, die ich hatte. Ich war als Jugendspieler schon talentiert.
Ja, offensichtlich, sonst wird man
Und
sicherlich nicht U-Nationalspieler zweimal, U21 und U15, ne? Ja.
genau, und ich durfte Jahrgänge überspringen. Also zumindest wurde ich immer, ich bin 88er Jahrgang und habe dann oft schon sehr früh beim 87er Jahrgang mitgespielt. Und war manchmal sogar fest dabei. Habe auch sehr früh so einen Fördervertrag in Bielefeld unterschrieben. Da war ich in der in der U16 und das war auch nicht so selbstverständlich. All das zeigte so ein bisschen auch den Stellenwert. Ja, es war dann aber, dass ich in der U19 auch noch recht erfolgreich war. Auch im ersten Seniorenjahr war ich, ich glaube, mit 23 Einsätzen oder 24 Einsätzen und davon 20 von Beginn an. Auch damals schon in der vierten Liga, war das schon eigentlich eine Hausmarke. Also verglichen mit heute, wenn jetzt einer von mir 20 Einsätze in seinem ersten Jahr von Beginn an macht und vier einwechselt, sagen wir, das ist super, der ist echt auf einem richtig, richtig guten Weg, da Fuß zu fassen im Herrenbereich. Ja, und so mit dem frühen Wechsel, das war so ein Punkt, habe ich mir wahrscheinlich selbst keinen Gefallen getan. Dann darüber hinaus war auch ein Faktor, also ich hatte noch ein gutes Jahr zur Erklärung, ich hatte noch ein gutes Jahr, ein gutes erstes in Ferl, aber dann ein eher schlechtes zweites Jahr in Ferl. Da kam eine Verletzung auch hinzu in der Vorbereitung, aber auch starker Konkurrenzkampf. Ich war junger Spieler und da waren ältere Spieler vor mir, die das dann einfach auch besser gemacht haben. Ja, und das war für mich alles dann nicht so einfach zu verpacken, muss ich zugeben, weil ich im ersten Jahr in Ferl U-Nationalspieler wurde und plötzlich mit Jungs dann nominiert war, die schon Millionen Marktwerte hatten. Da waren aber auch andere Jungs, die in der Regionalliga hier in Deutschland auch gespielt haben, beim FC Köln oder andere Jungs, die dann aus dem Nachwuchs von HSV kamen oder von Pauli etc. Also viele Deutsch-Türken, die da nominiert waren und die dann aber auch ihre nächsten Schritte gegangen sind. Und ja, das, was mir dann vielleicht gefehlt hat, ist einfach mit diesen Rückschlägen die richtige Begleitung zu haben, mit den Rückschlägen dann auch richtig umzugehen, die richtig einzuordnen. Das hat mir damals gefehlt und heutzutage ist das gang und gäbe, dass die Spieler Berater haben. Jetzt kann man sich darüber streiten, wird ja auch in den großen Medien von großen Persönlichkeiten in der Branche, im Fußball dann auch häufig sehr kontrovers diskutiert. Ja, ich hatte damals keinen und habe dann aber auch gemerkt, dass einem natürlich auch irgendwo das Netzwerk und auch die Erfahrung fehlt, die dir jemand einfach mitgeben kann. Weil ich dachte im zweiten Jahr, ja, jetzt spiele ich bei Verl nicht. So, wenn ich bei Verl nicht spiele, dann kann ich ja auch kein Profi mehr werden. So ganz salopp formuliert damals. Auch so in der Enttäuschung, dann nicht zu spielen im zweiten Jahr. Und ich kannte es auch gar nicht, auf der Bank zu sitzen. Ich war darauf gar nicht vorbereitet. Ich habe immer gespielt. Ich war immer einer derjenigen in meinem Jahrgang, die hochgezogen wurden. So nannte man das dann, bisschen umgangssprachlich. Und das war für mich eine ganz schwierige Situation. Und meine Eltern waren eine Unterstützung, aber kannten sich im Fußballgeschäft nicht so gut aus. Und ja, rückblickend betrachtet hätte man sagen können, ich hatte bei Arminia ein hohes Standing und hätte vielleicht auch einfach noch ein, zwei Jahre bei Arminia Bielefeld weiter spielen sollen. Vielleicht weiterhin darauf hoffen, bei den Profis mehrere Einheiten zu bekommen. Ich durfte unter Ernst Middendorf zu Bundesliga-Zeiten da mittrainieren und da hat man gesehen, dass man mithalten kann. Man war noch nicht so weit wie die gestandenen Bundesliga-Profis, das muss man dazu sagen. Aber man sah schon, dass man mithalten kann, also, dass man auch eine Berechtigung hat, auch da dabei zu sein oder sich das zu erarbeiten, um irgendwann dabei zu sein. Ja, und alles in allem, ich hatte dann auch, das muss man dazu sagen, auch auf Wunsch von meinen Eltern, aber auch auf eigenem Wunsch natürlich, aber das Timing war nicht so optimal vielleicht, habe ich ein Vollzeitstudium angefangen in Paderborn, habe International Business studiert. Das war meinen Eltern schon in der Jugendzeit sehr wichtig, dass ich auch mein Abitur fertig mache und nicht nur Fußball, zweites Standbein und auch Studium neben der Zeit dann in Verl war ihnen sehr wichtig. Und ja, ich erinnere mich noch, wie die anderen Mannschaftskollegen bei der U21 in Izmir oder in Istanbul dann im Hotel die Zeit genossen haben und ich dann meine Mathe-1-Unterlagen ausgepackt habe und für eine Prüfung gelernt habe, wenn ich dann zurück bin.
Ja,
Und
das ist ja, also ich kann mir vorstellen, ist in dem Alter wahrscheinlich dann in der Konstellation schwierig, aber nö, zeigt ja eigentlich auch die Einsatzbereitschaft dafür. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ist es nicht in gewissen Punkten auch dann eine Form von Glück, fehlendem Netzwerk gewesen, vielleicht auch, oder Unterstützung, die so ein bisschen verhindert hat, weil von außen betrachtet, wenn ich so Geschichten immer höre, und Glück ist vielleicht immer nicht das richtige Wort, aber dann denkt man sich so ein bisschen, wäre vielleicht nur der richtige Einsatz zur richtigen Zeit in der richtigen Mannschaft gekommen und irgendjemand von außen hätte gesagt, wow, der ist es, der ist ja auch schon U-Nationalspieler und. Dann hätten sich vielleicht Türen geöffnet, durch die man hätte gehen können, wo die Fähigkeiten da waren. Also mit anderen Worten könnte man auch sagen, ist es nicht manchmal auch ein bisschen random oder zufällig, wer den Weg in den Profifußball schafft und wer nicht?
naja, die Frage ist schwer zu beantworten, weil doch schon sehr viele Faktoren davon abhängig sind, wer es dann schafft. Wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, also um die Frage erstmal zu beantworten, ich glaube nicht, dass Zufall und Glück da der größte Faktor sind. Ich glaube schon, dass auch harte Arbeit da erstmal wichtig ist, die eigenen Voraussetzungen sehr wichtig sind, aber natürlich auch gewisse Faktoren wie Standing im Verein, dann aber auch, wie sind die Positionen besetzt im Profibereich? Werden da überhaupt Spieler gesucht? Auf was für eine Art von Spielern setzt dieser Verein? Was ist die Spielidee? Heutzutage sagt man Spielidee. So, und also da können viele Faktoren hineinfließen. Der Trainer ist ein wichtiger Faktor, ein sportlicher Leiter oder ein Sportdirektor kann ein wichtiger Faktor sein. Plus kommt auch hinzu, dass damals war es so, dass die Top-Talente in dem Jahrgang, also wenn wir jetzt vom 88er-Jahrgang sprechen, dann ist das der Jahrgang, der Weltmeister wurde. So. Und es war also auch mit Mesut Özil oder mit Benedikt Höwedes, habe ich dann bei der Westfalen-Auswahl zusammengespielt. Und natürlich waren die auch besser als ich, das muss man einfach so sagen. Und deren Weg war dann ja auch mehr oder weniger vorgezeichnet. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern sie waren einfach so gut, dass du dir gedacht hast, okay, wenn die es nicht schaffen, dann wird es ja eigentlich fast keiner schaffen. Ne? Und
Also ein
aber
paar
Glück
Sachen, die
ist
du
es nicht.
beschrieben hast, ja, sportlichen Leiter kannst du schlecht beeinflussen. Der ist ja bei einem Verein da. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, wie gehst du damit um, wo wechselst du hin? Also da hast du ja
Beispielsweise,
Entscheidungen,
genau.
ne? Und da fehlt dann aber wahrscheinlich so ein Beraternetzwerk oder na, vielleicht auch die Erfahrung, die man in dem Alter ja nicht haben kann. Und ist das, wenn ich es jetzt mal positiv umdrehe, ist das etwas, weil viele ja auch vielleicht auf so eine NLZ, ne, sagen, hey, früher ging das auch ohne, aber vielleicht ist das etwas, wo ein NLZ heute schneller, besser, direkter Feedback gibt an junge Menschen, was für sie der richtige Weg ist, als wenn man sie so dem Zufall, nicht dem Zufall, aber diesen Sachen, die sie nicht beeinflussen können, überlassen würde.
Ich würde es anders formulieren. Es geht schon in die richtige Richtung, aber ich glaube, dass man mit der eigenen Erfahrung und auch mit dem Wissen, was man quasi so aus dem Fußballgeschäft hat, kann man zumindest in der individuellen Begleitung der Jungs, was ja auch unsere Aufgabe ist, ihnen den Weg aufzeigen oder einen möglichen Weg aufzeigen, um ihr maximales Potenzial auszuschöpfen. Weil ich meine, es gibt ja auch Statistiken, die dann sehr schreckhaft klingen, dass so Bruchteile von den Jugendspielern pro Jahrgang irgendwo im Profibereich landen. Ja, das klingt erstmal hart, aber es ist ja auch irgendwo logisch, weil nicht jedes Jahr in der Bundesliga gestandene Spieler ausgetauscht werden en masse. Das muss man sich auch vor Augen führen. Und das bedeutet, dass die Spieler natürlich auf den nächsthöheren Levels dann Spielpraxis sammeln müssen. Und vor allem ein Sprung aus der Jugend in den Herrenbereich ist dann schon nochmal ein großer Sprung. Und das sind so Faktoren, die man auch gezielt gestalten kann. Ja, man kann nicht aussuchen, wer der Sportdirektor ist und was die Spielidee in dem Verein ist. Jetzt kann man überlegen, wird man in dem Verein gewertschätzt oder wird eine Perspektive aufgeboten, etc. oder nicht. Dann kann man dementsprechend natürlich auch Maßnahmen ergreifen. Das muss jeder dann selbst wissen, auch am besten dann in Rücksprache mit seinem Umfeld und seiner Begleitung. Am besten aber auch immer Rücksprache mit den Trainern, weil die auch sehr nah an den Spielern dran sind. Und ja, alles in allem gibt es nicht den Paradeweg, sondern jeder muss seinen Weg finden. Aber das, was als Formel immer gegolten hat, sind Spielminuten auf dem höchstmöglichen Level für dich. Und das ist unersetzlich. Klar musst du auch hart arbeiten, du musst anpassungsfähig sein. Das sind die Faktoren, die du beeinflussen kannst. Du kannst nicht beeinflussen, ob jetzt in der Konkurrenzsituation der Kapitän der ersten Mannschaft auf deiner Position spielt. Oder umgekehrt formuliert, du als junger Spieler wärst ja der Herausforderer und müsstest dann an dem Kapitän vorbeiziehen. Das ist natürlich nicht so einfach, wie wenn zwei junge Spieler um eine Position konkurrieren. Oder vielleicht der Verein sagt, die Position, da planen wir an erster Stelle mit diesem Jugendspieler. So. Und das sind andere Voraussetzungen. Und die kann man dann auch nicht immer ganz beeinflussen.
Ja, also ja, spannend, wie du das schilderst, ne? Das maximal Möglichste für sich, also auf dem maximal höchsten Level spielen, ist so der Schlüssel zum Erfolg. Das, so ähnlich haben wir das auch schon mal, ich glaube, der Ayan das, glaube ich, auch formuliert, oder überhaupt die Spielzeit, dass das super entscheidend ist. Also
Ja.
das trifft sich da ganz gut wieder. Für dich gab es dann eine ganz lange Zeit in Rödinghausen. Da seid ihr von der Landesliga bis in die Regionalliga aufgestiegen. Und hast du noch Verbindungen heute nach Rödinghausen? Was bedeutet dir die Zeit? Was hast du da gelernt?
Ja, doch sehr viel. Also ich habe noch einige Verbindungen zu Rödinghausen und das, was jetzt so neben dem Sportlichen war, waren eigentlich auch so die menschlichen Beziehungen dahin. Da kann ich gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Aber vorher, ich hatte nach Verl, wie gesagt, so aus dieser Enttäuschung der zweiten Saison in Verl heraus, stand ich so ja vor der Entscheidung. Was mache ich jetzt eigentlich? Mache ich nur das Studium oder versuche ich es nochmal wirklich irgendwie in den Profibereich reinzukommen? Und ja, ich hatte mit Enrico Maaßen in Verl zusammengespielt. Der ist, glaube ich, ein Jahr nach einer gemeinsamen Saison ist er dann gegangen. Ich war dann noch ein zweites Jahr in Verl. Und der war dann in der Zwischenzeit in Goslar und er sagte, die haben da eine gute Mannschaft und waren in der Regionalliga. Und also in der Regionalliga Nord und die suchten noch einen Innenverteidiger und es wäre doch eine gute Möglichkeit nach Verl erstmal wieder relativ sicher Spielminuten zu sammeln. Und ja, dann bin ich für ein Jahr noch nach Goslar gegangen. Es war auch eine sehr schöne Erfahrung, das erste Mal ausgezogen von zu Hause.
Stimmt, ja, weiter weg, ja.
Ja, deswegen wollte ich das noch erwähnen. Das war für mich auch sehr
Aber du
lehrreich.
hast zu der
Und
Zeit dann noch studiert, oder?
ich habe
Nee.
ein Praktikum dann gemacht im Verein und habe
Ah.
dann so ein Praktikumssemester
Ah,
eingelegt,
okay.
also wie so ein Urlaubssemester, und habe das mit einem Praktikum verbunden. Ich war noch eingeschrieben in Paderborn, genau. Also
Ah, okay.
das Studium hat mich so während der ganzen Zeit, wo ich aktiv gespielt habe, begleitet.
Ja, okay. Und dann nach dem Jahr
Genau.
hast du aber gesagt, wieder zurück in die Region, oder was war dann der Grund für den Wechsel nach Rödinghausen?
Also ich war relativ offen. Es war auch immer so, dass auch während der Zeit in Ferl, weil ich auch mal bei der U21 bei der Türkei, bei der türkischen Nationalmannschaft war, waren natürlich auch da aus der Türkei Anfragen. Es war dann auch nach Ferl, während Goslar, und auch nach Goslar gab es so lose Anfragen. Ich hatte nur immer von alten Mitspielern, die diesen Schritt dann gemacht hatten, die dann früh als junge Spieler in die Türkei gegangen sind, hatte ich immer so, ja, nicht die besten Geschichten gehört, dass die Bedingungen dann auch nicht so sind wie in Deutschland. Und es waren auch sehr erfolgreiche und auch sehr positive Geschichten dabei. Aber in meinem Fall hatte ich dann für mich entschlossen, dass ich das eher nicht machen möchte, in die Türkei wechseln. Zu dem Zeitpunkt, auch das wäre, glaube ich, eine gute Gelegenheit gewesen, rückblickend betrachtet, da zumindest in den Profibereich zu kommen und auch den Status zu haben, ja, Profispieler zu sein. Aber das einfach nur, wie gesagt, rückblickend betrachtet. Zu dem Zeitpunkt damals war es halt für mich klar, bevor ich da hinwechsel, sollte ich lieber mein Studium abschließen. So, da war ich ein bisschen von dieser Sicherheit von meinen Eltern noch getrennt. Ja, und nach dem Jahr in Goslar, wie gesagt, habe ich mich dagegen entschieden, in der Türkei irgendetwas zu versuchen und war auf der Suche. Waren einige Regionalligisten, die sich gemeldet hatten, auch einige Oberligisten. Aus der dritten Liga war jetzt nichts. Weil auch Goslar ein bisschen fernab war, habe ich dann, deswegen war es auch nur ein Jahr für mich, war dann nicht so zufriedenstellend, war dann so ein bisschen fernab von dem, sage ich mal so, Hotspots des semi-professionellen Fußballs. Genau, und ja, dann per Zufall rief mich mein alter Trainer Mario Ermisch, der mich auch nach Ferl geholt hatte, rief mich an und sagte, er wird Trainer beim SV Rödinghausen in der Landesliga, und mein erster Impuls war, muss ich zugeben, naja, warum ruft er mich denn jetzt an? So, warum sollte ich in die Landesliga wechseln? Aber wie gesagt, das war mit Respekt. Ich war noch jung, ich meine, ich war 23 oder so oder 22, und dachte mir, naja, ich kann ja noch ein paar Ligen höher spielen. Ich will jetzt in der Regionalliga Fuß fassen. Aber für mich war klar, ja, wenn sich jetzt nichts Großes ergibt, wo ich sage, wow, da ist nochmal ein Verein und da lohnt es sich jetzt irgendwie doch nochmal umzuziehen, dann wollte ich einfach, ja, zurück zur Familie und auch mein Studium weiter vorantreiben in Paderborn nach dem ein Jahr Auszeit. Und ja, dann hatten sich so ein paar Vereine gemeldet, und ja, Mario Ermisch war dann so sehr, also war sehr hartnäckig und sagte, hörst dir wenigstens einmal an, komm vorbei, wenn du mal hier bist. Und triff dich mal mit dem Horst Finkemeier. Horst Finkemeier war damals Seniorchef von Heckerküchen.
Ach
Und
so, okay.
Heckerküchen, genau. Und es war ihm so ein Herzensprojekt, da irgendwie den Verein, der damals noch, wie gesagt, in der Bezirk oder von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen ist, dann ja, bis in den semiprofessionellen, professionellen Fußball zu führen. Ich habe mich dann aus ja, Höflichkeit zu Mario dann mit Herrn Finkemeier getroffen, und ja, daraus ist eigentlich dann nach diesem Treffen oder durch dieses Treffen ist dann so diese Geschichte Rödinghausen entstanden, dass ich dann noch so viele Jahre dort war, hatte auch einfach ja mit diesem Treffen zu tun.
Was war das Geheimnis? Also jetzt Geld wahrscheinlich nicht so, also weiß ich nicht, aber ich meine, wie hat er dich dann inhaltlich von Rödinghausen überzeugt? Das die Vision, die Perspektive, oder was war das Ausschlaggebende?
Es war eigentlich das Menschliche. Ich fand, man hat natürlich immer wieder mal, egal ob es in Bielefeld, Ferl oder in Goslar, man weiß ja, dass im Fußball auch irgendwo Leute, ja, da sind, die natürlich finanziell große Unterstützung solchen Vereinen zukommen lassen. Das weiß man ja einfach, also in Form von Sponsoren und so weiter. Und ich fand einfach Horst Finkemeier als Persönlichkeit damals so beeindruckend. Der hat mir erzählt, wie er quasi ja Heckerküchen gegründet hat, und von einer Schreinerei zu einem Küchenimperium. Und das war so faszinierend und dabei so bodenständig und so offen und so herzlich. Und ich erinnere mich noch, dass, wie gesagt, wir haben uns das erste Mal damals kennengelernt. Herr Finkemeier war jetzt nicht unbedingt derjenige, der im Fußball so groß vernetzt war. Deswegen war es ja auch Mario Ermisch, der in der Region einfach sehr gut vernetzt war in OWL und mehrere Vereine auch hatte, vor Rödinghausen, der das Sportliche und das Organisatorische gemacht hat. Und der Finkemeier wollte dann einfach die Spieler auch kennenlernen, die Jungs, die auch menschlich zum Verein dazu passen sollten. Und ich erinnere mich noch, dass er nach dem Treffen mich einfach umarmt hat. Also es war nicht nur ein Handschlag zum Tschüss sagen, sondern er sagte, ich finde Sie einfach toll. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, und im Auto auf dem Weg von Rödinghausen zurück nach Bielefeld habe ich das Gespräch mir so durch den Kopf gehen lassen und ja, fand das faszinierend. Also so diese Wärme und diese Herzlichkeit. Und habe aber trotzdem mir noch einige Wochen Zeit gelassen, weil ich zwar gesagt habe, ja, das war echt toll, das Gespräch und das Projekt ist auch sehr toll, aber eigentlich sehe ich mich ja doch noch ein paar Ligen höher. Und ja, dann sind einige Wochen dann irgendwie so durchs Land gestrichen und habe mich jetzt aber auch nicht unbedingt mit anderen Optionen großartig befasst oder irgendwie aktiv versucht, große Optionen dann auch selbst herbeizuführen. Und habe dann irgendwann, glaube ich, als die Vorbereitung dann schon anfing, in Rödinghausen zugesagt. Und ja, war einfach so ein schöner Moment, weil ich für mich auch beschlossen habe, ich möchte mein Studium, das ist das, wo ich mit Sicherheit und durch ganz, ganz viel Eigenwirken zumindest etwas planen kann, nämlich den Bachelorabschluss und den Fußball kann ich dann drumherum bauen. Und so war dann die Priorität und dann
Klingt
habe ich
nach einer
mich
guten
dafür
Lösung.
entschieden.
Ja, klingt nach einer guten Lösung. Du hast dann am Ende, glaube ich, auch viele Regionalliga-Einsätze für Rödinghausen am Ende gehabt. Also der Aufstieg hat geklappt. Und als Rödinghausen dann Tabellenführer war 2019, da hast du dann deine Karriere beendet.
Genau.
Ich kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber war Rödinghausen, haben die nicht auch mal, hätten die nicht mal aufsteigen können und sind es dann nicht oder irgendwie solche Geschichten oder hab ich das falsch im Kopf?
Ja, tatsächlich ja. Rödinghausen hat dann ja auf den Aufstieg bzw. den Lizenzantrag verzichtet und hat keine Lizenzunterlagen eingereicht für die dritte Liga. Somit war dann ja der SC Verl, der Zweitplatzierte, meine ich, in dieser Saison, der dann aufgestiegen ist in die dritte Liga.
War das
Genau.
ein Grund, warum du dann 2019 gesagt hast, so? Also wärst du mitgegangen, wenn
Nein.
sie aufgestiegen wären? Hättest du dann noch gesagt, ich spiele noch ein Jahr? Oder was war der Grund, dass du gesagt hast, hey, meine Laufbahn ist zu Ende?
Also ich habe im letzten Jahr fairerweise oder ehrlicherweise weniger gespielt, weil ich dann auch einfach ja, mit so ein paar körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Mein Masterstudium neigte sich dem Ende und als ich aus den Staaten
Ach
zurückgekommen bin,
so,
habe ich
ja, das
gesagt,
müssen wir gleich
okay.
noch, das Kapitel müssen wir gleich noch einschieben, stimmt, genau.
Genau, und ich habe dann gesagt, okay, das Masterstudium neigt sich dem Ende zu. Ich will zwar irgendwas im Fußball weitermachen, aber hatte noch nicht so die Vorstellung, dass ich auch hauptamtlich oder in Vollzeit nur Fußball machen möchte, weil ich mir gesagt habe, ja, ich habe jetzt das Studium gemacht und möchte auch mit dem Studium erstmal was machen und das Standbein da jetzt weiter vorantreiben. Und für mich war klar, sobald nur noch die Masterarbeit ansteht, möchte ich noch ein Praktikum machen, weil das kam in der Zeit dann zu kurz. Und dann habe ich noch ein ja, halbjähriges Praktikum bei Claas in Hasewinkel gemacht,
Ah
bei dem
ja.
Landmassenhersteller Kampmann, genau. Für viele kleine Kinder dann doch eine Marke, mit der man sich identifiziert oder schnell begeistert ist. Genau, und ja, dann kam aber Corona, sodass die Zeit nach einem halben Jahr bei Klaas dann noch zu Ende war. Für mich aber feststand, in Rödinghausen soll es auch nicht mehr weitergehen. Ich möchte mich jetzt darauf fokussieren, dann die Masterarbeit zu Ende zu bringen und einen Einstieg ins Berufsleben zu machen und zu vollziehen. Und dann hat sich SC Herford ergeben. Das war dann auch ja ein
Lass uns da
Zufall.
nochmal ganz kurz, weil du, also A, nehme ich mit, extrem betriebswirtschaftlich unterwegs gewesen, ne? Also International Business Studies, IBS war das, glaube ich, das, was du studiert hast.
Ja.
Das heißt, und auch die Faszination, sag ich mal, für die Aspekte bei Rödinghausen oder wo du ein Praktikum gemacht hast. Ich höre so ein bisschen raus, also du könntest dir auch ein Leben außerhalb vom Fußball gut vorstellen. Und deswegen bist du
Damals zumindest.
damals zumindest, genau. Deswegen bist du, ja, wird spannend, wie wir gleich wieder zurück dann kommen, aber vorher noch, du bist dann, du hattest es eben schon gesagt, 2016, das war zu der Zeit, wo du schon bei Rödinghausen warst, bist du zu den, also die vereinstechnisch war, du warst an der Uni in Los Angeles, glaube ich.
Genau.
Genau, und die Golden Eagles war, glaube ich, da ein Fußballteam und da hast du auch noch gespielt. Wie, nimm uns mal mit, wie kommt denn das zustande? Also wie kommt man, dass man da überhaupt spielen darf? Wie läuft denn das?
Ja, das College-System in Amerika ist sehr kompliziert. Das ist so der Ersatz des Vereinssystems, was wir ja haben. Die haben halt keinen oder hatten, ich bin nicht mehr ganz so auf dem neuesten Stand. Damals gab es kein Vereinssystem. Es gab immer wieder so Fußballschulen, also private Fußballschulen, aber kein Verein oder keine Vereine, die so strukturiert sind mit einer Jugendabteilung, wie das zum Beispiel hier in Deutschland der Fall ist. Und es gab auch wenig Akademien von den MLS-Mannschaften. Das war so gerade aus dem Boden sprießen. Ich hatte während des Studiums das dann mal so aufgeschnappt und ein Kommilitone von mir, ein guter Freund auch bis heute, hat gesagt, dass er da so ein, zwei Kumpels aus der Heimat kennt, die diese Vermittlung von diesen Sportstipendien macht. Und ich dachte mir so, ah, okay, das ist ja cool,
Also
kann
das
man
war an
sich
der
auch
Uni
mal
in
raus.
Paderborn parallel zu deiner Zeit in Rödinghausen. Da hast du das
Ach so,
erfahren?
nee,
Nee.
das muss ich dazu sagen. Als ich dann nach Rödinghausen gewechselt bin, habe ich noch ein Jahr in Paderborn weiter studiert
Ja.
und bin dann transferiert an die Fachhochschule in Bielefeld und habe
Ah,
da
okay.
den konnte mir alles anschreiben oder alles anrechnen lassen, was ich in Paderborn bis dahin gemacht hatte, an Grundstudium und dann weiterführenden Modulen und Kursen und konnte dann aber Wirtschaftspsychologie an der FH Bielefeld studieren. Und das hatte mich so sehr faszinierend, weil ja, ich dachte mir, okay, ich finde Marketing und Personalmanagement cool. Und ich hatte in Paderborn dann ein, zwei auch psychologieorientierte Kurse. Es war, glaube ich, einmal Organisationspsychologie und Personalpsychologie. Und es hatte mich so faszinierend, die Kurse, vor allem Personalpsychologie, halt zu schauen, wie arbeiten Menschen zusammen, wie kann man Gruppen organisieren, wie kann man Gruppen motivieren. Ich fand das faszinierend, weil es auch einfach mit dem Fußball sehr viele Berührungspunkte gab und hab dann den Studiengang gefunden und gesagt, okay, komm, das passt doch super. Konnte mir damit auch dann wirklich so eine Dreiecksstrecke, die ich hatte, also Paderborn, Rödinghausen, Bielefeld, das war dann auch ein ordentlicher Ritt, konnte ich dann halt reduzieren zu nur noch Bielefeld und Rödinghausen und musste nicht mehr nach Paderborn dann zu der Uni auch noch fahren. Genau. Und
Und dann kam die Idee, ein Stipendium in den USA zu machen.
richtig, genau. Also der Bachelor neigte sich dem Ende zu. Und dann habe ich es einfach mal versucht, auch über die Kontakte, über diese Vermittlungsagentur von meinem Kumpel, mit dem ich studiert habe. Und die sagten, ach, das wird ein schwieriger Fall bei dir, weil die Regeln, um so ein Sportstipendium zu kriegen, sind ganz, ganz strikt in den USA. Die versuchen natürlich den College-Sport sehr stark vor so einer Professionalisierung zu schützen und wollen dann natürlich auch Stipendien vergeben an diejenigen, die es auch brauchen. Und oder die es dann auch verdienen natürlich. Und ich war 26 und war alleine dadurch schon eine sehr unkonventionelle Nummer, dann nochmal im Master rüber zu gehen. Es hat dann aber funktioniert und ich war in meiner Vertragsverhandlung mit Rödinghausen, also im Winter hatte Rödinghausen dann gesagt, okay, dein Vertrag neigt sich dem Ende zu, wir wollen aber mit dir natürlich verlängern und planen auch mit dir. Und ich habe da mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, ja, ich fühle mich hier wohl. Und in der Zeit, wo ich in Rödinghausen war, gab es auch Drittliga-Angebote. Und die habe ich aber immer abgelehnt, weil ich gesagt habe, Studium und Rödinghausen und ich bin mit Regionalliga. Und so wie es aktuell ist, einfach zufrieden. Ich möchte jetzt nicht irgendwie das alles nochmal ändern und für ein paar Drittliga-Jahre das alles umschmeißen. Da war ich sehr klar eigentlich für mich in meiner Ausrichtung. Und habe aber dann den Verantwortlichen in Rödinghausen gesagt, ich habe da so ein Projekt oder einen Wunsch und wir müssen irgendwie eine Übereinkunft treffen, dass wenn das klappt, also ein Sportstipendium in den USA, wenn ich das sozusagen erhalte, dann möchte ich aus meinem Vertrag freigelassen werden. Wir können den Vertrag ruhen lassen, wir können den Vertrag auflösen. Da bin ich entspannt, also ohne jegliche Forderung. Und ja, so war es dann auch. das so zum Sommer hin. Ich glaube, dann im Mai oder so habe ich die Zusage bekommen, habe dann, nennt sich diesen Stipendienvertrag, unterschrieben und sollte dann auch schon ich glaube, Mitte Juli sollte ich dann schon rüber in die Staaten, dann zu einer dreiwöchigen Vorbereitung. Und dann nach den 3 Wochen ging die Saison los und auch das Studium dann dort, das Masterstudium.
Ja, und dann bist du hast du da aber auch, gehört ja dann dazu, Fußball gespielt, 1699 Einsatzminuten, 19 Spiele und du wurdest als, wenn das stimmt, als CCAA Newcomer of the Year nominiert oder benannt. Du warst im First Team All West Region, dann im First Team All CCAA und dann noch bist du noch mit einem CCAA All Academic Award akademisch geehrt worden. Also, hast du das jetzt alles abstauben können, weil du eben gesagt hast, dass du ja eigentlich ja fast im Profisport angekommen bist in Deutschland und war das deshalb leicht oder es klingt ja beeindruckend, sagen wir es mal so, oder weiß ich nicht, konnte man da nochmal ganz anders befreiter spielen, weil es gar keinen Druck gab oder wie war das?
Es war also eine Sache, ich lache da immer ein bisschen drüber, weil ich es immer sehr amüsant finde, wie viele Titel man in den USA einfach gewinnen kann und wofür man alles abgefeiert wird.
Ja.
Es gab sogar noch einmal All-American und das war sogar ungewöhnlich. Selbstlob stinkt ja meistens, sagt man ja so salopp, aber mein Coach dachte mir damals, es ist sehr ungewöhnlich, dass du da in diesem All-American-Team auch drin bist für die Division 2, weil du gar nicht die National Championships gespielt hast mit unserem Team. Also ich bin dann damals nach Los Angeles gegangen, zur California State University LA, und die hatten ein super Soccer-Programm und für mich war aber auch wichtig, dass ich ein bisschen die Zeit genießen kann. Ich war 26 und hatte ja, wie gesagt, auch ein bisschen was verzichtet so und wollte aber auch neben dem Studium einfach mal ja, tolle Orte entdecken und ja, die Westküste ist da ja in Amerika einfach auch traumhaft, das muss man so sagen. Obwohl Los Angeles einfach schon für mich eine zu große Stadt dann auch war, aber die Küsten waren einfach wunderschön. Und ja, dann bin ich in LA gelandet und die hatten eigentlich ein sehr gutes Soccerprogramm. Aber in dem Jahr, wo ich war, war es auch so ein Umbruch. Das hat so ein bisschen mit dem amerikanischen System zu tun. So Bachelor dauert 4 Jahre. Und wenn man sich ein gutes Team aufbauen will, dann holt man sehr viele Freshmans. Das sind diejenigen, die mit dem Studium starten. Und dann begleitet man diese Freshmans 4 Jahre lang quasi. Und dann sind das halt irgendwann Seniors, so nennt sich das. Also Senioren sozusagen in der Uni oder im Team. Und baut danach ein neues Team auf. Und als ich dann kam, war, wie gesagt, so ein Umbruch damals. Und wir haben uns dann nicht qualifiziert für die National Championships, haben aber für die Conference, so nennt sich das immer, diese erste Liga, die man spielt, haben uns in den Conference aber bis ins Halbfinale spielen können. Aber wie gesagt, für die Nationals hat es nicht gereicht. Also ich hatte noch einen Titel, der eher ungewöhnlich war, wie gesagt, dann noch diese All-American oder dann eine Ehrung, besser gesagt. Und ja, zum Level muss man dazu sagen, ich war 26, gestandener Regionalligaspieler. Wie gesagt, ich hätte auch in die dritte Liga gehen können. Und das Level in USA spiegelt das natürlich nicht wider. Das muss man fairerweise dazu sagen. Hab dann auch gegen, ja, eigentlich von 18 bis 23-Jährige gespielt. Und klar, das Level war nicht allzu schlecht, aber es war auch sehr schwankend. Also, und daher war das dann schon, ich war auch gut drauf, ich war auch topfit, das muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem war es so, dass ich natürlich irgendwie dann schon zu gut war für diese College-Liga.
Jetzt, danach bist du dann wieder zurück in die nach Deutschland gekommen und hast eben schon den Westfalenligisten SC Herford angesprochen. Jetzt ist es ja interessant, Ayhan war ja in der Türkei, hat dort noch Fußball gespielt, du warst in den USA, hast Fußball gespielt und machst auch also auch diesen Bildungsabschluss gemacht und du kommst zurück und also wann hast du da entschieden, dass du danach einen Trainerjob machen möchtest?
Ja, eigentlich direkt nach der Zeit in Amerika habe ich für mich entschieden, okay, das könnte schon etwas sein. Also egal auf welchem Level, auch wenn es jetzt irgendwie in der Landesliga gewesen wäre oder drüber oder drunter, habe ich gesagt, möchte ich schon Trainer machen und weil mir das einfach Spaß macht, diese Interaktion mit den Menschen etwas weiterzugeben.
Wer war da inspirierend? Also gab es da irgendeine Person, die da für dich inspirierend war?
Tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe natürlich sehr viel von meinen Trainern mitgenommen. Jugendtrainer, die mich inspiriert haben, also verschiedenste Jugendtrainer in meiner Zeit bei Arminia Bielefeld, die mich inspiriert haben, aber auch im Seniorenbereich, im Herrenbereich, Trainer, die ich hatte, die mich da inspiriert haben. Aber es war einfach so ein Wunsch in mir. Ich fand das immer faszinierend und dachte so, oh, Trainer, die können ja irgendwie so viel Einfluss nehmen und guck mal, was die alles machen und Taktik und Spieler verbessern und Anweisungen geben und coachen und so weiter. Fand ich einfach faszinierend. Und ja, ich habe dann ja noch 2 Jahre in Rödinghausen gespielt oder 2 Saisons, nachdem ich zurück war. Und wie gesagt, das
Da
mit
aber
Herford
noch
war.
nicht mit einer Trainerrolle gilt. Also du hast gesagt, du hast drüber
Nein.
nachgedacht, aber keine Rolle gehabt, ja, okay.
Nein, genau. Also wie gesagt, ich war noch fit und ich war noch aktiv und war ja auch noch beschäftigt mit meinem Studium. Ich habe das Masterstudium dann hier fortgesetzt und dann noch halt weiter in Rödinghausen gespielt. Ja, und dann mit Herford oder nachdem ich in Rödinghausen gesagt habe, ich höre auf, habe ich eigentlich jegliches Angebot für ein Weiterspielen, also weiter aktiv zu spielen, abgelehnt. Also es gab natürlich Anfragen aus der Regionalliga, aus unteren Ligen, aus dem Amateurbereich, die natürlich gesagt haben, oh ja, könntest du dir das vorstellen? Und wenn du, wir haben gehört, du hörst in Rödinghausen auf und wir wollten zumindest mal mit dir in den Austausch. Und für mich war klar, ich möchte nur noch Trainer machen. Und ja, Herford hat mich auch erst angesprochen, um da noch zu kicken.
So
Und dann
als
habe ich
spielender
gesagt,
Co-Trainer bist du angefragt worden.
ja, genau, so wollten sie es. Und dann habe ich aber gesagt, dass mich vielmehr die Trainerrolle eigentlich interessiert und ich da reinwachsen möchte. Und ja, dann hat sich das in Herford ergeben, dass ich die Westfalenliga-Mannschaft, also
Also Gerüchten
Verbandsliga.
zufolge hast du du hast eine PowerPoint-Präsentation gehalten mit einer Spielidee und das hat dich dann zum Cheftrainer gemacht. So habe ich es gelesen. Was macht man dann?
Sehr
Vor allem, du hast ja
rudimentär.
keine Trainererfahrung gehabt. Wie, 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 wie,
Nein.
wie, 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 wie? Also erzähl mal die Wahrheit dahinter.
Ja, also es war so, dass wir uns unterhalten haben und ich hätte wahrscheinlich in der Saison, wie gesagt, ich war noch so fit, ich habe ja auch noch in der Regionalliga viele Spiele gemacht, auch wenn ich nicht mehr so auf dem Höhepunkt meiner körperlichen Fitness war. Ich war 32 Jahre alt und hatte halt, wie gesagt, so ein paar Verletzungen gehabt, die mich dann auch in der Saison irgendwie ein bisschen ja, genervt haben oder auch zurückgehalten haben. Aber trotzdem war ich immer noch fit genug und ich hätte Westfalenliga, Verbandsliga dann noch mit Lockerheit spielen können. Und das auch als spielender Co-Trainer. Und es gab ja auch Beispiele dafür. Also der Rino Capretti hat das ja in Delbrück gemacht und ist dann zu Ferl gegangen. Also war selbst Spieler bei Ferl und dann ne, beim Delbrück SC spielender Trainer in der Verbandsliga und das hätte man sich auch denken können, aber ich wollte unbedingt nur Trainer machen. Ich wollte mich nur darauf fokussieren, weil ich da auch so schnell wie möglich dazulernen wollte und gestalten wollte und ich wollte dann ja vermeiden, dass ich irgendwie noch mich darauf fokussieren muss, selber zu spielen und so weiter. Und ja, die PowerPoint-Präsentation hatte da, ich hatte dann mal angefangen, wirklich rudimentär da bei PowerPoint etwas zusammenzukleistern, ein paar Stichpunkte, ein paar Animationen. Und so die Spielidee, das war damals aber noch, wenn du dir was wünschen kannst.
Ja.
So, ne, also wünsch dir was so ein bisschen. Aber ich glaube, dass die ja, Verantwortlichen damals in Herford gemerkt haben, dass ich schon dafür brenne und Lust darauf habe, Trainer zu sein. Und dass es sich lohnt, dieses Experiment mal einzugehen. Ich hatte keine Trainererfahrung,
Ja, eben.
aber kam aus der Regionalliga und ja,
Hatte
ich
dein
bin.
Psychologiestudium Einfluss gehabt? Ich meine, du sagst PowerPoint zusammengekleistert, hat sich eine Idee gemacht, aber das hat, also ich meine, man hört ja so ein bisschen raus, du hast dir schon strukturiert Ideen gemacht, okay, wie erzähle ich jetzt meinem Gegenüber, dass ich kein Co-Trainer sein will, dass ich Trainer sein will und beweise, dass ich das auch kann, so ungefähr. Also das scheint ja so der Gedankengang gewesen zu sein. Aber das alles zu machen, ohne eine Trainererfahrung zu haben, ist ja schon mutig auf jeden Fall und oder, also ich meine, hast du keine Bedenken gehabt, irgendwie, dass das nicht klappt oder so?
Tatsächlich nicht. Und ich muss auch rückblickend sagen, dass die Zeit in Herford für mich sehr lehrreich war, weil man ist ja sehr, sehr ideell, wenn man halt etwas unbedingt möchte und man ist aber auch sehr motiviert und ich dachte, ich komme dahin und ich hatte ja gute Trainer gehabt in meiner Karriere und habe ja von einigen was mitgenommen und ich meine, wir waren mit Enrico Maaßen in Rödinghausen noch sehr erfolgreich und dann kann man sich da ja was aufschnappen und dann wird das ja in Herford funktionieren und ja, das erste halbe Jahr war das nicht so einfach und ich habe da dann relativ schnell gelernt, dass der Trainer mehr ist als nur derjenige, der die taktische Ausrichtung vorgibt, sondern du halt ja je nach Level mit den Bedürfnissen der Spieler einfach dich auseinandersetzen musst, mit den Menschen auseinandersetzen musst, mit den Zielen der Einzelnen und dir Gedanken machen musst, wie du diese Ziele dann auch dem gesamten oder dem Gesamtziel hin ausrichten kannst. Und deswegen war Herford sehr, sehr lehrreich. Und ich
Aber
bin auch
alles so ein
froh, dass
bisschen
ich es
Learning
genauso
by Doing
gemacht
auch,
habe.
ne? Also es war wirklich
Absolut. Ich
kalte
hatte wenig
Wasser.
Begleitung,
Ja.
also wenig Begleitung. Da gab es keinen Ayhan Toumani, der
Ja.
aus seiner Erfahrung heraus auch immer wieder zur Reflexion anregen konnte oder mit Rat dann auch beistehen konnte. Aber genau, also es war sehr, sehr viel Eigenreflexion, mit den Spielern sprechen und auch offen sein, Dinge anzunehmen und zu hinterfragen. Und zu schauen, was man besser machen kann.
Ja, du hast Ayhan Toumani jetzt schon erwähnt, genau, weil 2020, also während der Corona-Zeit auch wahrscheinlich, bist du dann, kam dann der Wechsel zum SCP zustande. Wer hat denn dann angerufen und wie? Also ich meine, du bist seit einem Jahr Trainer, machst Learning by Doing. Also wer hat das denn im Blick und hat so ein Auge dafür und sagt, ach, der ist es jetzt für unsere U19?
Der erste Kontakt war tatsächlich mit Christoph Müller. Und als wir uns dann getroffen haben, Christoph hat mich eingeladen. Und dann saßen wir zu dritt. Ayhan war bei dem Gespräch auch dabei. Ich kannte Ayhan tatsächlich schon aus meiner gesamten Zeit in Bielefeld. A, weil Ayhan natürlich Profi bei Bielefeld war, aber das war noch deutlich vor meiner Zeit. Und B, ich habe Ayhan oft als Scout an der Seitenlinie gesehen, als wir in der U19 waren. Und daher
Als du
wusste ich, wer
selber
Ayhan
U19,
Toumani ist.
als du selber
Ja,
U19
genau,
gespielt,
als
okay.
ich selbst U19 gespielt habe, dann, weil Ayhan dann lustigerweise in Wuppertal die zweite Mannschaft auch trainiert hat, gleichzeitig zu seinem Posten als Co-Trainer der ersten Mannschaft. Und Wuppertal hat damals aus
Während er
meinem
seinen
Jahrgang,
Trainerschein gemacht hat, glaube ich, so ungefähr damals.
ja, ich glaube ja,
Ja,
genau.
ja.
Und Wuppertal hat damals dann in der Niederrheinliga, das war Oberliga Niederrhein, haben die sämtliche Jungs, die so bei Gladbach, Schalke, Leverkusen da den Sprung in den absoluten Herrenbereich, also in den Top-Bereich, nicht geschafft haben in die erste Mannschaft, haben die in Wuppertal sozusagen unter Vertrag genommen und haben sowohl eine gute erste und eine gute zweite Mannschaft gegründet. Und daher war Ayhan sehr viel am Scouten, also viel 87er, 88er Jahrgang. Und ja, ich war auch in diesem 88er Jahrgang und da hatten sich die Wege tatsächlich schon mal gekreuzt,
Ach, krass,
ohne
und
dass er mich aber kannte,
ja, und
als wir uns hier in Paderborn getroffen haben.
was war dann der Grund dafür, dass die gesagt, sag mal, du bist uns bei Herford aufgefallen als Trainer oder ihr habt eine gute Saison gespielt oder und wir suchen, also was war so der, was war, mit was haben sie dich begeistert für die Sache?
Also, ich muss dazu sagen, dass das jetzt nicht so im Sinne von Trainer-Scouting war, sondern ich war dann irgendwann in Herford unzufrieden, weil, wie gesagt, ich war voller Elan, ich wollte viel gestalten, habe dann aber schnell gemerkt, dass natürlich so der Amateurbereich dann vielleicht auch nicht die richtige Adresse ist und dann nochmal so richtig anzuschieben und Leute
Die
neben
Ambitionen
ihrem.
waren zu gering.
Richtig, genau, so nach dem Feierabend da noch groß zu investieren, so. Und dafür war ich aber persönlich dann schon sehr motiviert und wollte vorankommen. Und dann über einen gemeinsamen Kontakt wurde ich dann bei Christoph empfohlen. Und Christoph kannte mich einfach als Name aus Rödinghausen, hat mich eingeladen. Und wir haben uns, wie gesagt, dann in dieser Dreierrunde mit Ayhan ausgetauscht, kennengelernt. Und ja, dann haben sie sich aber nach dem Gespräch relativ schnell gemeldet und haben gesagt, wir haben eine vakante Stelle als U19 Co-Trainer.
Wer hatte die vorher
Und
inne? Ich habe es jetzt, war das
da fragst du mich etwas, da Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wer vorher Co-Trainer war. Auf jeden Fall war der verantwortliche Trainer Bernd Wiesner.
Okay,
Den
ja.
hatte ich nach dem ersten Gespräch dann auch einmal kurz kennengelernt. Ayan hatte mich dann durch das damals noch große Trainerbüro, wo alle Trainer saßen, geführt. Und ja, Mitch und so kannte ich. Tommy kannte ich auch. Mit Tommy haben wir zusammen in Fair gespielt und dann auch mal in Testspielen gegeneinander im Herrenbereich. Als er in Paderborn war, ich in Rödinghausen. Darüber kannte ich auch Mitch, der in Wiedenbrück gespielt hat. Und ja, Bernd habe ich da kennengelernt und Bernd war der U19-Trainer. Und dann haben wir uns, ja, nach dem Gespräch, wie gesagt, hat sich Christoph nochmal gemeldet und sagte, dass sie einen sehr guten Eindruck hatten und ob ich mir vorstellen kann, U19 Co-Trainer zu machen. Und daraufhin haben sie sozusagen eingeleitet, dass ich mich mit Bernd mal privat treffe. Und dann haben wir uns mit Bernd in Bielefeld getroffen und haben relativ schnell gemerkt, dass es menschlich passt. Und für mich war ja so der Einstieg, ich hatte die Trainerlizenzen noch nicht, um dann auch selbst etwas zu übernehmen. Aber mein Wunsch war es, auch so hoch wie möglich einzusteigen, also jetzt in Anführungsstrichen so hoch wie möglich. Ich wollte jetzt nicht in der U15, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern ich wusste einfach zu dem damaligen Zeitpunkt, ich möchte in die U19 oder U21 oder U17, weil ich da das Wissen, was ich habe, und ich kam frisch aus meiner aktiven Laufbahn, da kann ich den Jungs das meiste mitgeben. Das war mir einfach klar.
Ja,
Und deshalb wollte ich halt so
ein
hoch wie
eng
möglich
Bezug.
dann im Altersbereich, genau. Und U19 war für mich einfach, ich habe zu Hause mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, so und so, da ist so eine Möglichkeit. Und dann sagte sie auch, klingt doch gut. In Herford warst du nicht so zufrieden. Und dann bin ich als Co-Trainer eingestiegen. 2020 müsste das
Genau,
gewesen sein.
22. Und dann 2022 wurde Dennis Schmidt, den wir ja auch schon im Podcast hier in Folge Jubiläum, also die einzige Live-Folge, die es jemals gab, wo wir vor Ort waren. Da hatten wir
Okay.
ihn als Trainer dabei, damals Trainer aber der U21, genau. Das heißt aber davor warst du auch unter ihm noch Co-Trainer.
Genau.
Und hast in der Zwischenzeit wahrscheinlich die ganzen Lizenzen erworben und unter anderem auch sogar eine Hospitation bei Niko Kovac gemacht beim VfL Wolfsburg, richtig? Oder ist das
Nee.
falsche Info? Oh, guck mal, da haben wir wieder eine falsche
Aber
Info
das wäre
gefunden.
schön gewesen.
Ja, wäre schön gewesen, ja. Ja, aber deswegen sage ich immer, manche Sachen muss man bei der Recherche mal streichen. Aber du hast die Lizenzen erworben, das stimmt schon, ja.
Genau, also ich hatte die B-Lizenz, die habe ich noch als aktiver Spieler gemacht beim Verband Westfalen. Und das war noch nach der alten Lizenzstruktur. Das heißt, du hast, ich durfte, weil ich dann halt in der Regionalliga aktiv gespielt habe, auch mit der B-Lizenz starten. Das war die erste, die ich dann sozusagen gemacht habe. Und danach wäre die DFB-Jugend-Elite-Lizenz dran gewesen, dann die A-Lizenz und dann ganz oben. Zum Abschluss wäre der Fußballlehrer darüber gewesen. Das
So,
war die
das die,
alte Struktur.
die neue ist jetzt mit der, am Ende steht dann die UEFA Pro Lizenz oder sowas, glaube ich, ne, oder?
Ja, das ist quasi der Fußballlehrer. Das nennt sich jetzt nur so. Also DFB Pro Lizenz oder UEFA Pro Lizenz. Genau. Hab dann während der Zeit mit Dennis diese UEFA A Lizenz gemacht, also die DFB A Lizenz. Und das war aber auch gleichzeitig zu der Zeit, ich hatte, glaube ich, zwei Präsenzen, also 2 Monate. Dann in dieser Lizenz schon hinter mir und dann war dieser Wechsel, denn es ist in die U21 gegangen und der Verein hat mir angeboten, die U19 zu übernehmen.
Ja, und das machst du dann seit 2023, also jetzt schon einige, insgesamt bist du dann ja schon auch gestanden hier 6 Jahre irgendwo für die U19 zuständig. Also wenn man sich anguckt, die anderen Trainer, ein Schmidt, ein Kniat, Bertels, wie nimmt man so eine Entwicklung wahr und sag mal, hast du auch einen Plan nach vorne heraus? Sagen wir es mal so. Also steht auch ich weiß nicht, hast die UEFA Pro Lizenz hast du wahrscheinlich noch nicht. Ist das ein Ziel? Arbeitest du darauf hin? Was sind so die Entwicklungsschritte, die jetzt kommen?
Also die UEFA Pro Lizenz würde ich gerne machen, also die möchte ich gerne machen und darauf werde ich mich auch bewerben. Und das ist definitiv so vom Entwicklungsschritt her in Bezug auf die Lizenzen, das, was ich mir fest vorgenommen habe, das möchte ich definitiv. Wo der Weg dann oder was mit dieser Lizenz dann oder nach dieser Lizenz passiert, Da bin ich noch relativ offen. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren verantwortlicher Trainer in der U19, bin jetzt aber auch im 7. Jahr in der U19, habe selber auch als Spieler im semiprofessionellen Bereich gespielt, habe ja damals hieß es nicht NLZ, auch selbst so ein NLZ durchlaufen von der U13 bis in den Herrenbereich. Und ja, wo es hingehen kann, das weiß ich selbst nicht, aber ich möchte einfach so viel wie möglich aufsaugen, möchte einfach so viel wie möglich weiter mitnehmen und ja, weiterhin den Spielern hier helfen, den Übergang in den Herrenbereich zu schaffen, gut vorbereitet zu sein für den Herrenbereich. Und klar, also ich sag mal, jeder hat natürlich Träume, ich habe auch Träume und habe auch Ziele. Die Frage ist natürlich immer, wann der richtige Zeitpunkt ist, um vielleicht auch ja, andere Schritte zu gehen oder was wird dann vielleicht auch in den nächsten Schritten ermöglicht, etc. Aber im Moment, wie gesagt, entwickle ich mich hier sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl, auch in dieser Rolle aktuell in der U19 und bin auch dankbar dafür, dass ich nach der Co-Trainerrolle die U19 verantwortliche Trainerrolle übernehmen durfte.
Du kannst ja auch auf eine historische letzte Saison zurückblicken, wenn wir mal so ein bisschen da reingehen. Also ich glaube, so gut hat der Verein noch nie abgeschnitten mit dem Halbfinale, ja doch Halbfinale ist es ja gewesen, ne? Zur A-Junioren-Meisterschaft. Unter anderem habt ihr dort im, also machen wir es vielleicht mal so. Vielleicht erklärst du mal für diejenigen, die nicht so tief drin sind, wieso der Modus in so einer, also in dem Ligensystem dort ist, weil USA, klammern wir jetzt mal aus, eben, da hast du schon einen guten Abriss gegeben, aber
Ja.
so kompliziert ist es ja nicht, aber wie sieht so die Struktur aus, in der ihr mit der U19 agiert? Was habt ihr da so für eine Saison vor euch immer?
Ja, also wie gesagt, der Modus ist so, dass man eine Vorrunde spielt und das hängt dann von der Anzahl der Mannschaften, die auch dann aus den Amateurvereinen sozusagen, also aus den Nicht-NLZs, dann auch nachrücken oder sich halt qualifiziert haben über die Vorsaison. Hängt dann von der Anzahl ab, wie viele Gruppen das dann sind. Meistens sind es aber 8 oder 9 Gruppen, die eine Vorrunde spielen. Die geht bis Dezember, Hin- und Rückspiel. Also letzte Saison hatten wir zum Beispiel 8 Mannschaften in dieser Vorrundengruppe.
Wie
Und
wird diese Gruppe
das.
nochmal zusammengesetzt? Also regionstechnisch oder eher, dass man nicht
Es
so.
ist ein bisschen, genau, es ist ein bisschen überregionaler. Und wir hatten auch zum Beispiel vor 2 Spielzeiten mal Erfurt dabei gehabt. Hatten jetzt vergangene Saison dann Schalke, Münster, Bielefeld und so weiter. Also einige Mannschaften wie Bielefeld, Münster hat man sehr häufig. Man macht so einen Mix aus regional und ein bisschen überregional in der Vorrunde. Und die ersten beiden qualifizieren sich direkt sozusagen für die Hauptrunde A. Und aus den 8 Gruppen qualifizieren sich oder haben sich letzte Saison noch die 6 besten Drittplatzierten qualifiziert und wir waren dann ja nach der Vorrunde oder nach diesen 14 Spielen gehörten wir dann zu den, ich glaube, wir waren also zweiter bestplatzierter Dritter, komisches Wort, klingt ganz komisch und haben uns dann für die Hauptrunde A qualifiziert und die Mannschaften, die sich nicht qualifizieren, spielen eine Hauptrunde B. Dann auch mit den Mannschaften, die sozusagen aus der Westfalenliga oder Mittelrheinliga etc., also aus den Ligen, die eine unter der DFB-Nachwuchsliga sind, aufsteigen, spielen sie dann mit den Nicht-NLZ-Mannschaften, aber auch mit NLZ-Mannschaften, die sich dann nicht für die Hauptrunde A qualifiziert haben, eine Runde. Wir haben uns erfreulicherweise für die Hauptrunde A qualifiziert und
Das heißt, es gibt Nicht-NLZ-Mannschaften, die in die deutsche A-Juniorenmeisterschaft auch eingreifen können.
ja, wenn ich mich nicht täusche, gab es Berliner AK, die sich sogar für die Hauptrunde A qualifiziert haben. Es war schon
Krass, okay.
nicht so ohne.
Ja,
Wobei man sagt, dass Berlin natürlich auch viel Potenzial bietet für
klar.
Talente und genau.
Ja, okay, und
Ja,
dann wart
Hauptrunde
ihr in der
A.
Hauptrunde, genau.
Und da warten dann natürlich die 24 besten Mannschaften in Deutschland.
Und gegen die spielt man aber nicht alle, sondern nur wird gelost
Nein,
oder wie?
genau. Es gibt dann 4 Gruppen A6 Mannschaften. Und ja, wir hatten aus meiner Sicht, das habe ich damals schon, als wir die Auslosung, wir waren bei einem Testspiel in meinem Heimatort in Quelle, abends unter der Woche, kurz vor der Winterpause und haben gegen VfL Osnabrück U19 getestet. Und dann kam die Gruppe raus, nachdem wir die Besprechung gemacht haben, hat meine Physiotherapeutin, die Milena, hat gesagt, hier, das ist die Gruppe, die war dann draußen und hat den Livestream vom DFB verfolgt. Und dann dachte ich so, oh Gott, das ist schon eine ordentliche Gruppe. Wir hatten Hoffenheim, Dann hatten wir Mainz, Leverkusen, Union Berlin, die waren in der ganzen Vorrunde ungeschlagen in 14 Spielen. Wir hatten Nürnberg, die auch immer gut sind. Genau. Und wir.
Und ja, genau. Und da die besten zwei kommen weiter, oder wie läuft das dann da? Also aus dieser Gruppe?
Genau. Nee, da ist es dann so, dass der erste und also bis zum vierten Platz, ne, also die ersten vier in jeder Gruppe qualifizieren sich. Und dann spielt man aber Gruppe A gegen B,
Aber nur ein
spielt
Spiel
man
oder Hin- und
Kreuz.
Rückspiel bei der ganzen
Da
Gruppe?
auch Hin- und Rückspiel. Also
Ach
man
du
hat dann
meine
zehn
Güte.
Spiele nochmal, genau, ja.
Ja.
Also das ist dann schon eine Herausforderung. Da reicht dann nicht nur ein Spiel gegen diese Top-Mannschaften zu
Also du hast so
performen.
14 Spiele am Anfang also in der Hinrunde so gefühlt, oder am Anfang des Jahres, dann hast du die 10, dann 24, und dann,
Genau.
was kommt dann danach, wenn man unter den
Ja, wenn man
ersten
sich,
Vieren ist?
genau, wenn man unter den ersten Vieren ist, dann spielt man die K.O.-Spiele, die Playoff-Spiele. Ein Spiel, do or die, wie man so schön im Neudeutschen sagt, und Achtelfinale. Und wir hatten dann den VfL Wolfsburg.
Also das war
Bis
direkt das erste
dahin.
Spiel also nachdem man unter den besten Vieren waren. Okay.
Genau, ja,
Ja.
bis dahin, ja, mit Hoffenheim. Und mit Köln und Stuttgart eigentlich so die Top-Mannschaft in der vergangenen Saison. Hoffenheim war dann schon nochmal mit Köln auf einem anderen Niveau. Waren kaum geschlagen in der Vorrunde, in der Hauptrunde. Im DFB-Pokal hatten sie alle. Sie haben Köln eliminiert. Sie hatten Stuttgart. Nee, Stuttgart hatten sie dann erst im Finale, haben dann ja da auch verloren. Aber hatten, glaube ich, Leverkusen, hatten Hoffenheim, also fantastisch, wie die performt haben bis dahin. Und wir hatten sie dann im Achtelfinale, konnten auswärts in Wolfsburg 5-1 gewinnen
Ja,
und hatten
unfassbar.
dann zu Hause,
Wie habt ihr
genau,
das
das
gemacht?
war.
Also war das Einstellungssache? War das Wetter gut? War was oder einfach, weil ich meine, du sprichst gerade von denen, wie gut die waren, aber war die einfach besser? Was war der
An dem
Grund?
Tag waren wir besser, auf jeden Fall. An dem Tag waren wir besser. Klar war das echt eine harte Nuss. Und bei diesen Spielen, da kann man auch alle anderen Partien nehmen, sind es natürlich die kleinen Ausschläge, die dem Spiel so einen Verlauf geben können. Und wir sind dann nach anfänglichen Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen, dann immer besser ins Spiel gekommen, aber sehr gut über die ganze Zeit verteidigt. Wolfsburg steht einfach für viel Qualität in der Offensive. Und ja, wir konnten aber so die Qualität der Wolfsburger gut kontrollieren und auch deren individuelle Stärke mit den Einzelspielern mannschaftlich gut auffangen. Und sind dann vor der Halbzeit 1-0 in Führung gegangen, wussten aber, dass die Messe noch nicht gelesen ist, dass die natürlich nochmal aus der Halbzeit rauskommen werden, auch von der Bank nochmal Qualität nachlegen können. Und dann fiel das 1-1, leider dann aus einem eigenen Fehler in der Vorwärtsbewegung und ein Konter, wo wir dann nicht so gut abgesichert waren. Daraus ist der Elfmeter entstanden. Den Elfmeter hält Konsti Sommer noch. Der Nachschuss landet aber beim Schützen und der drückt das Ding dann rein. 1-1. Und dann denkst du, oh, okay, jetzt ist vielleicht so ein Schneidepunkt, wo die Wolfsburger vielleicht nochmal Hoffnung schöpfen oder beziehungsweise jetzt irgendwie nochmal alles daran tun wollen, bei denen zu Hause in ihrem vertrauten Stadion das Spiel zu drehen. Und unsere Antwort war einfach in diesem Spiel perfekt. Und da hat man gesehen, dass unsere Jungs hoch motiviert waren. Wir sind, glaube ich, mit der nächsten Aktion 2-1 in Führung gegangen. Und hatten dann sogar so einen Doppelschlag. Ich glaube, dann war Anstoß. Wolfsburg war so geschockt von diesem 2-1, dass wir so schnell darauf reagiert haben. Haben wir dann das 3-1 nachgesetzt, also haben den Ball gewonnen, nachdem Wolfsburg irgendwie den Ball lang gespielt hat bei Anstoß und haben uns dann wirklich überragend durchkombiniert. Noah Ringbeck und Lasse Eickel, die dann da echt zusammen einen super Angriff dann aufgezogen haben und Lasse hat dann super vollendet. Und ja, dann mussten sich die Wolfsburger ein bisschen schütteln. Damit haben sie nicht gerechnet. Und sie lagen auch noch nie, glaube ich, 3-1 zurück bis dahin in
Ja, ist
dieser
ja auch ein
Saison.
Härtetest dann mal oder ein Charaktertest, ja.
Genau. Ja, und wir sind damit super umgegangen. Wir haben an Stabilität und an Engagement nichts eingebüßt durch das Ergebnis und wurden auch nicht leichtsinnig und haben dann das 4-1 und 5-1 nachgelegt. Als wir dann irgendwann auf die Anzeigetafel geguckt haben, dachten wir, wow, ist das jetzt wahr? Wer hätte das gedacht? Aber es war einfach ein tolles Gefühl. Und ja, die Jungs waren danach auch wirklich komplett losgelöst. Und das Spiel hat uns aber auch gezeigt, und wir haben das unseren Jungs im Laufe dieser Saison irgendwann dann auch gesagt, dass wir jeden in dieser Saison schlagen können, dass wir uns so gut entwickelt haben als Mannschaft, aber auch individuell und auch unsere Spielidee so gut umsetzen und auch eine Überzeugung entwickelt haben gegen den Ball und mit dem Ball, dass wir uns wirklich auch vor den Top-Teams nicht fürchten müssen.
Danach ging es dann weiter. Bochum zu Hause vor 1145 Zuschauern. Also auch das ja schon was Besonderes. Das hat man dann da auch wirklich diesen Zuspruch gemerkt. Auch 2-1 gewonnen. Lasse Eickel hast du eben schon erwähnt, schießt auch beide Tore. Und da, bevor wir auf das Halbfinale dann gegen Köln zu sprechen kommen, vielleicht nochmal so die Frage. Du hast ja vorhin, wir sind ja auch in die Podcast-Folge gestartet mit deinem Durchmarsch. Du warst oft schon quasi eine Mannschaft höher oder hast mit Älteren gespielt. Es gab in der Vergangenheit Luis Engelens, der, glaube ich, einen guten Durchmarsch gemacht hat. Lasse Eickel sicherlich jetzt jemand, auf den viele gucken, aber jetzt mal unabhängig von den beiden, kannst natürlich jetzt Beispiele bringen, aber wie läuft so eine Übergabe in die U21 ab und was nimmst du mit? Also, wie timet man das richtig? Fangen wir mal so.
Ja, Timing ist tatsächlich ein sehr wichtiges Stichwort. Wir hatten ja nach dem Winter sehr viele von unseren Jungs hochgegeben. Das waren einmal Jan Peters, dann Pedro Restrepo, dann Nio Lima, dann Lasse Eickel und Noah Ringbeck, die permanent da oben trainiert haben. Und ja, durch die Situation bei der U21 war es sogar so, dass Pedro, Jan und Lasse sehr viel dort gespielt haben und sehr wenig bei uns gespielt haben. Und das war sehr erfreulich für die Jungs. Und auch das Timing hat gepasst. Jan und Pedro sind Altjahrgänge gewesen in der vergangenen Saison und waren dadurch auch in ihrer Persönlichkeit schon sehr weit und auch bereit, diesen Schritt zu gehen. Und es war auch genau das Richtige, dass sie diesen Schritt gehen. Und für Lasse war es auch so. Lasse hat ein fantastisches Jahr gehabt. Erst die Nominierung zur U17 WM mit Deutschland. Und dann kam er zurück und hat in den letzten Spielen noch dazu beigetragen, dass wir uns dann ja im Endspurt für die Hauptrunde A qualifizieren. Und dann hat er tatsächlich aber gar kein Spiel in der Hauptrunde A mitgemacht. Und Pedro hat, glaube ich, nur zwei mitgemacht. Und Jan Peters drei oder vier, wenn ich mich nicht täusche oder recht erinnere. Und das sind drei Beispiele, wo das Timing gepasst hat. Noah und Nio Lima haben ja auch in der oder nach der Winterpause dann bei der U21 trainiert und haben hin und wieder Einsätze bei der U21 bekommen. Und da war das
Also
Timing
seid ihr da
auch
im
genau
wöchentlichen
richtig.
Austausch, weil also wirklich so richtig wie
Absolut.
so ein, wie sagen wir so eine Feinjustierung von so, also dass man wirklich so jede Woche guckt, wie also passt es oder monatlich oder so mit Thomas Bertels oder wie sieht das auch aus? Weil ich meine, wenn du jemanden in die U21 gibst, wie sieht es dann mit dem Austausch mit den U-Mannschaften unter dir aus quasi? Also ist das, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist der Vorteil hier in Paderborn. A, wir haben kurze Wege und damit meine ich, dass ich mit Tommy im selben Büro sitze. Also U19, U21 sitzen im selben Büro. U16, U17 Trainerteams sitzen im selben Büro und das Büro ist gegenüber von unserem Büro. Und dadurch haben wir einfach eine sehr enge Verzahnung, einen sehr engen Austausch. Davon profitieren wir Trainer, aber hauptsächlich auch die Spieler. Und wir können halt von Woche zu Woche schauen, wo macht es für den einzelnen Spieler Sinn, Spielminuten zu sammeln. Und über allem steht natürlich erstmal, dass die Jungs im Training gefordert werden und dadurch gefördert werden und dann aber auch am Wochenende. Also Überforderung bis zu einem gewissen Maß, aber über allem stehen halt Spielminuten. Und das war dann beispielsweise bei Nio und Noah, war es sinnvoller, dass sie bei uns die Spielminuten sammeln. Und bei den anderen drei, bei Lasse, Jan und Pedro, war es auch aufgrund der Konkurrenzsituation so, dass sie halt relativ schnell in der U21 Minuten sammeln konnten.
Und gleichzeitig hast du aus den U17, U16 Bereich auch Spieler bekommen, die quasi da bei euch spielen konnten.
Genau, zumindest mittrainiert haben. Einige haben dann auch schon Einsätze bekommen. Und einen, den Stanko Kojic, haben wir dann sogar, der hat sich so gut entwickelt in der Zeit, die er dann seit Winter bei uns war, ihn haben wir dann sogar zu den Playoff-Spielen mitgenommen, wo er dann auch zum Einsatz gekommen ist, in allen drei sogar.
Also wirklich, sehr, man spürt das und es wird umso glaubwürdiger, weil so detailliert habe ich da noch mit keinem drüber gesprochen, aber dieses beschrieben haben das schon viele und man spürt das, wie du das beschreibst, okay, ne, der spielt in dem Spiel jetzt da und der in der Mannschaft. Also dieses wirklich, also ist man wirklich sehr nah dran ist, ne? Man redet nicht so viel um den heißen Brei rum. So wirkt das zumindest. Du sagst, das ist der Schlüssel. Du hast auch mal in einem anderen Interview, wenn ich das richtig lese, gesagt, dass dass neben Talent auch Lernfähigkeit und Leidensfähigkeit benötigt wird. Was meinst du denn damit?
Ich glaube, ich habe Adaptionsfähigkeit gesagt
Ah, okay. Schon
und
wieder
damit
falsch
gepaart
zitiert.
auch, ja, aber ich habe auch Leidensfähigkeit gesagt. Das war dann, dass ich gesagt habe, also mit Adaptionsfähigkeit geht auch ein bisschen Leidensfähigkeit einher. Und
Ja.
damit meine ich, mit Leidensfähigkeit meine ich Geduld. Geduld, den richtigen Moment abzuwarten, wo man sich dann auch präsentieren kann. Und aber bis dahin natürlich Lernfähigkeit. Und auch Fleiß, an seinem Körper zu arbeiten, den jeden Tag ans Maximum zu bringen und trotzdem auch richtig zu regenerieren, sich gut zu ernähren, die technischen, taktischen Inhalte, für die man steht oder die sozusagen der Verein, die Mannschaft oder der Trainer sehen möchte, auch ja, sich anzueignen, sich da zu verbessern, um dann natürlich am Wochenende performen zu können. Und wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, auch jetzt an meinem eigenen Beispiel aus der Jugend in den Herrenbereich hin. Man kann einige Dinge beeinflussen, einige wenige nicht. Und die, die man halt beeinflussen kann, die muss man dann anhand dieser ja, Aspekte oder Eigenschaften, wie ich halt finde, dann sozusagen immer weiter vorantreiben.
Dann haben wir eben über den Draht zu Thomas Bertels gesprochen und zu den U17-Trainern und so weiter. Wie sieht denn der Draht zu Ralf Kettemann aus? Also ist das auch auf täglicher Basis? Wird das jetzt durch den Bundesliga-Aufstieg schwieriger? Habe ich Thomas Bertels auch gefragt, sowohl Thomas als auch vor allem Ayhan Tomani haben auf die Frage hin auch gesagt, nee, wird erstmal nicht schwieriger, wir ändern das Konzept nicht und wir machen so weiter. Aber also ist das nicht, also du bist ja quasi noch einen Schritt teilweise dahinter, aber auf der anderen Seite habt ihr auch Spieler, die bei dir spielen könnten, die teilweise schon wahrscheinlich in der Profimannschaft mittrainieren. Also ist der Draht da genauso kurz oder der Weg genauso kurz?
Ja, natürlich. Und dafür steht ja auch der Verein. Es ist nicht täglich. Es ist also, Tommy hat natürlich aufgrund der U21 und dadurch, dass Spieler dort dann vom Wochenende zu Wochenende, so wie ich, einen sehr engen Austausch mit Tommy habe, weil es dann natürlich auch unmittelbar unsere Spieler Richtung Spieltag und Wochenende betrifft, hat Tommy das natürlich mit Kette und mit Kettes Trainerteam. Und wenn unsere Jungs dann mal beim Training sind, haben wir natürlich dann auch dementsprechend dann den Austausch mit Kette oder mit Kettes Trainerteam. Aber das ist natürlich von U19 zum Profibereich nicht täglich. Da hat Tommy definitiv den häufigeren Austausch, weil natürlich auch Spieler mal bei der U21 dann mittrainieren, die bei den Profis sind. So. Und aber der Austausch ist einfach gut. Und wir können da im NLZ sehr, sehr viel mitnehmen von diesem Austausch und ja, sehr viel davon profitieren, was wir dann unseren Jungs weitergeben können, weil das Ziel ist, oder das große Ziel unserer Arbeit ist natürlich, so viele Jungs wie möglich ja, zur Profiabteilung zu schicken. Wir wissen, dass das nicht einfach ist, dass es nicht einfach ist, Profifußballer zu werden. Und deshalb arbeiten wir tagtäglich hart daran, in Zusammenarbeit mit allen Trainern im NLZ, unsere Jungs so gut wie möglich darauf vorzubereiten, dass, wenn sie ihre Chance erhalten, dass sie dort auch irgendwo nachhaltig bleiben können oder überzeugen können und dann auch hoffentlich bei uns im Verein ihren Weg in den Herrenfußball, in den bezahlten Fußball finden.
Jetzt kommen wir jetzt zurück zu dem Bogen. Das Halbfinale dann gegen den ersten FC Köln im Mai, also noch nicht so lange her, 17. Mai, 2 Monate knapp her. Er spielt, also in den letzten vier, also quasi in den beiden Halbfinals spielen Mainz, Hoffenheim, Köln, Mainz war Meister 23, Hoffenheim 24, Köln 25. Also alle Vorjahresmeister und ihr noch dabei. Und ihr spielt dann, also verliert dann nach Verlängerung. 3:2 geht sogar in der Verlängerung noch in Führung. Also sehr ähnlich, so ein bisschen auch dem DFB-Pokalspiel von Paderborn, glaube ich, gegen Leverkusen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Genau, so, so also ne, dann können jetzt wieder viele mitfühlen, wie sich das wahrscheinlich anfühlen muss. Was nimmt man da jetzt mit? Also erstmal, du kannst gerne auch noch was zu dem Spiel sagen, aber was nimmt man? Ist das jetzt, also wäre der sportliche Erfolg, also wenn man es gewonnen hätte oder ins Finale gekommen wäre, klar, das wäre sportlich ein größerer Erfolg gewesen, aber die Tatsache, da angekommen zu sein, kann man nicht sagen, unter den vier besten U19 oder A-Juniorenmannschaften Deutschlands. Das ist ja eigentlich schon irgendwo Ziel erreicht, oder? Oder also sag gerne was zu dem Spiel im Speziellen, aber auch zur Einordnung dessen, der Leistung.
Ja, zur Einordnung. Ich würde es jetzt nicht als Ziel beschreiben. Also ich glaube, wenn man jetzt Spieler oder Trainer fragt, will jeder deutscher Meister werden. Das ist klar. Deshalb macht man das. Bis man aber daran glaubt, dass man das auch schaffen kann und dass man dafür hart arbeiten muss, dauert es einfach. Und wie wir oder wie die Jungs sich in dieser Saison entwickelt haben, zu einer Gemeinschaft gewachsen sind, aber auch nicht diesen typischen Underdog-Fußball gespielt haben, sondern schon einen dominanten Fußball gespielt haben, mit viel Ballbesitz, mit einer hohen Intensität gegen den Ball, wodurch wir einfach für viele Gegner unangenehm waren. Ich weiß noch, wie mein Trainerkollege, der Hoffenheimer Trainerkollege Paul Ehmann, nach dem zweiten Spiel gesagt hat, es ist nicht unbedingt angenehm, gegen euch zu spielen, macht halt nicht unbedingt viel Spaß. Und sie selbst spielen auch sehr intensiv und sie haben auch verdient die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ja, es ist einfach toll, wie diese Entwicklung vonstatten gegangen ist und wie sich auch jeder Einzelne in dieser Gruppe entwickelt hat. Und ich glaube, wir hatten hinten raus dann mit Lasse zusammen 5 Junioren-Nationalspieler für die U18 von Deutschland. Das ist nicht alltäglich für den SC Paderborn. Das ist eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme. Und es motiviert auch weiterzumachen, noch weiter Gas zu geben und dient als gutes Beispiel für alle anderen Jungs, die nachrücken. Davon zu träumen und auch zu sehen, dass das nicht möglich ist, weil hätten wir vielleicht vor der Saison diesen Jungs, ich meine, Lasse war dann schon nach der U17 auch mal bei einem Lehrgang dabei gewesen, vom DFB, aber die anderen hatten noch gar keine Berührungspunkte damit. Neo Lima habe ich vergessen, der für Mexiko U20 nominiert war. Und die Jungs hätten da nicht dran gedacht. Aber nach dieser Saison hatten sie eine ganz andere Überzeugung. Sie haben nämlich mit den besten Mannschaften in Deutschland nicht nur konkurriert, sondern auch überzeugt. Und klar, wir wären gerne ins Finale gekommen. Was heißt gerne? Wir haben, glaube ich, auch so geleistet, dass wir das auch vielleicht verdient hätten. Nur so verdient hätten es im Fußball natürlich. A, es ist Konjunktiv und B, es ist ein komischer Ausdruck. Am Ende haben wir das natürlich nicht geschafft. Aber der Stolz auf diese Saison und auf das, was wir geleistet haben, ist trotzdem riesig. Und trotzdem sage ich auch, hat es sehr wehgetan, nach so einem Spiel, wo wir so dominant waren gegen den amtierenden deutschen Meister und gegen ja, FC Köln, der eine fantastische Nachwuchsarbeit hat und individuell top besetzt ist, durch die Bank hinweg und mit sehr vielen Altjahrgängen gespielt hat. Das sind alles so kleine Faktoren, die man vielleicht nicht sieht. Wir haben zum Beispiel im Gegensatz dazu mit 7 Jungjahrgängen gespielt. Und das ist dann schon außergewöhnlich, was diese Jungs geleistet haben, was unsere Jungs geleistet haben. Und deshalb schade, dass wir nicht ins Finale gekommen sind, weil ich glaube, ich hatte das auch eingangs mal bei einem Interview gesagt, dass wir auch träumen dürfen. Und es wäre schön gewesen, wenn dieser Traum in Erfüllung gegangen wäre, weil wir halt sehr viel dafür investiert haben. Aber wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, das, was unsere Jungs geleistet haben in ihrer individuellen Entwicklung, mit den Nominierungen, mit den Spielen, die sie absolviert haben. Und dabei meine ich insbesondere die Art und Weise, wie wir gespielt haben, nicht immer das Ergebnis. So geht manchmal Hand in Hand, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, es waren schöne Momente und deswegen sind wir sehr, sehr stolz auf das, was die Jungs vergangene Saison geschaffen haben.
Ja, ich habe jetzt ja schon insgesamt fünf, also es ist ja die fünfte Folge, zwei Folgen, die sich vielleicht auch mehr um organisatorische Themen, also ich will mal so ein kurzes Zwischenfazit machen, gepaart mit einer Frage, mit meiner Angstfrage, die ich schon bei Eiern auch gestellt habe. Aber also ich überlege, was ich jetzt von der Reihenfolge zuerst mache. Also was ich mitnehme, ist, dass ihr durchweg einen klaren Plan habt, der sowohl in der U19, in U21 und also eine Philosophie, der gefolgt wird, die Prinzipien, die angesprochen sind. Und so, das funktioniert gut. Und deswegen die Frage, auf die ich hinaus will, ist dann, ist das jetzt ein One-Hit-Wonder gewesen, dass man so weit kommt? Oder gehört man jetzt wirklich dauerhaft zu den besten Junioren oder Nachwuchsmannschaften Deutschlands, und das heißt ja jetzt nicht immer, dass man ins Finale oder Halbfinale kommen muss. Selbst Viertelfinale ist ja auch schon, also ne, das ist ja auch schon ein elitärer Kreis. Aber ist das realistisch oder liegt es daran, dass vielleicht mal der ein oder andere Jahrgang oder halt dazu führt, dass man so, ich sag mal, wie nennt man das? Das kennt man ja, glaube ich, im lokalen Fußball oder in den nicht so NLZ-Strukturen, dass es dann hat ein Team mal vier, fünf sehr gute Spieler und schießt nach oben, aber sobald der Jahrgang quasi durch ist, fällt das auch wieder zusammen. Wie nachhaltig anders gefragt, wie nachhaltig kann man sich da jetzt festsetzen?
Ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen aufstückeln, diese Frage. Ich glaube, nach so einem unheimlichen Erfolg ist die Erwartung natürlich hoch, aber da würden wir den Jungs Unrecht tun, weil im Gegensatz zum Profigeschäft haben wir ja unsere Mannschaft in der Form nicht zusammen. Und man muss jetzt den Jungs, die nachgekommen sind, aktuell haben wir Lasse bei den Profis und Lasse wird auch wie vergangene Saison größtenteils oder überwiegend bei der U21 spielen und hoffentlich, vielleicht wenn er es gut macht und sich empfiehlt, auch mal von Kette das Vertrauen bekommen und vielleicht bei den Profis mal debütieren in der Bundesliga. Das wäre ein Riesenerfolg für uns alle. Und wir definieren uns darüber, ob wir nächste Saison, also wenn du mich fragst, ich würde gerne nächste Saison auch deutscher Meister werden, warum nicht? Aber das sollte halt nicht vor dem stehen, dass wir unsere Jungs halt entwickeln möchten.
Das
Und
stimmt.
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann man das auch ganz, ganz schwer sagen, weil im Jugendfußball Jahrgänge dann halt wechseln. Wir hätten den Vorteil, das muss man dazu sagen, wir hätten einfach den Vorteil, dass wir mit 7 jungen Jahrgängen gespielt haben. Also wir hätten schon einen Stamm, der das Level schon bewiesen hat, dieses Top-Level. Und ich glaube schon, dass wir da mithalten können und könnten. Aber das hängt natürlich davon ab. Oder anders gesagt, die Jungs müssen individuell jetzt ihre Wege gehen. Es darf jetzt nicht sein, nur damit wir in der U19 diesen Erfolg wiederholen, dürfen wir nicht die Entwicklung eines individuellen Spielers bei uns verhindern. Und weil das wären nämlich
Okay,
Eitelkeiten und das
das
brauchen wir halt
stimmt.
nicht. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist halt das große Ziel, so viele Jungs wie möglich in die U21 und im nächsten Step in den Profibereich zu bringen.
Muss ich die Frage mal anders formulieren? Also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, ob es am Ende Viertelfinale oder Halbfinale ist oder Achtelfinale, kann im Zweifel alles auch, wenn es do or die ist am Ende, dann kann es so wie Wolfsburg mit einem 5-1 rausgehen und trotzdem noch nicht. Also das würde ja nicht sagen, also man würde ja nicht sagen, dass Wolfsburg eine schlechte Nachwuchsarbeit hat jetzt, weil die einmal 5-1 verloren haben. Das ist mir schon klar. Aber ich sag mal, dann formuliere ich es mal anders. Wie sicher kann man sich sein, dass dieses Potenzial, egal ob man es dann wirklich in der konkreten Saison auf die Schiene bringt, in diesem Verein auch in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren noch da ist, mal solche Jahrgänge hervorzubringen, egal, oder kann ja, wie du schon sagst, es muss ja dann nicht immer auch alles zusammenkommen und alles sportlich zusammenpassen, aber mir geht es darum, dass ich festgestellt habe in dieser Serie, dass diese Fähigkeiten, Luis Engelsen, Lasse Eickel jetzt, aber ein Ilias Ansar vorher, das ist eigentlich das, was uns im Profifußball am Leben erhält. So ist jetzt mein Zwischenfazit. Also das unterscheidet uns auch, gerade wenn man die Folge mit Thomas Bertels genommen hat, von dem Verein, der halt in die Regionalliga abgestiegen ist und nur durch 1860 gerettet worden ist. Auch wenn es damals diese NLZ-Struktur ja grob schon aufgebaut wurde, aber das ist heute der Unterschied. Und diese Angst, die ich habe, dass diese Quelle irgendwie versiegt. Und damit, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so, das klingt jetzt ein bisschen so nach, es klingt vielleicht so, ja, betriebswirtschaftlich gesehen oder so. Aber ich meine damit nicht, dass der Verein immer mehr Geld haben muss, aber dass diese gute Nachwuchsarbeit, die den Verein nachhaltig im Profifußball hält und dass daraus folgt, dass junge Menschen ihren Weg erfolgreich in den Profifußball finden, um es mal so zu formulieren, dass das nicht weitergeht. Davor habe ich immer Angst. So, das ist so meine Angst, die ich habe. Und darauf wollte die Frage hinaus. Glaubst du auch, gerade wenn Eihan auch vielleicht jetzt nicht mehr da ist, wie nachhaltig glaubst du, ist diese Struktur, dass sie über die nächsten Jahre Erfolg haben wird? Das ist eine schwierige Frage, aber.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin davon überzeugt, also A, denke ich, dass Ayhan mit seiner Arbeit einen guten Grundstein gelegt hat. Die Trainer, die Ayhan auch installiert hat und hier begleitet hat, sind nach wie vor da. Und es gehört zum Lauf der Dinge, dass natürlich auch sich personelle Veränderungen vollziehen. Und der Verein hat aber eine ganz klare Strategie. Und unser Verein möchte oder legt Wert auf das NLZ. Und klar, wenn man sehr viel Geld hat, kann man sehr, sehr viel machen. Aber wir schaffen es halt auch mit einem überschaubaren Budget, sehr gute Arbeit zu leisten. Und ein Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Perlentaucher ist und man weiß, da und da sind die tollsten Perlen, so und da musst du tauchen, da findest du ganz viele. Ich glaube, wenn man das so auf den Fußball bricht, ist es so, dass auch die großen NLZs da auch zum Perlentauchen gehen werden und die werden den Zuschlag kriegen, weil die natürlich andere Mittel haben. Und das, was wir bisher in den Jahren immer gemacht haben, ist durch gute Ausbildungsarbeit, durch gute Trainer, die Jungs, die wir haben, wirklich gut auszubilden, gut zu entwickeln und sie individuell auf ihrem Weg, gemäß des Paderborner Wegs dann auch am Ende des Tages, vorzubereiten auf den Bereich. Und das ist uns bisher gut gelungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass aufgrund der Strategie, die unser Verein hat, dass wir auch in den nächsten Jahren, unabhängig von den Personen, egal wer da jetzt vielleicht dann sportlicher Leiter ist, wer vielleicht dann U14-Trainer ist und so, da bin ich mir sicher, dass wir immer gute Trainer haben werden, gute Scouts haben werden und natürlich gute Jungs haben werden, die wir entwickeln können und die wir dann Richtung U21 und Profibereich begleiten und übergeben können.
Ja, du nimmst mir wieder, also ein bisschen Angst. Am Ende werde ich, und da kommen wir zum Ende der Sendung so ein bisschen, ich werde die Frage Christoph Müller stellen, weil jeder, der hier hinkommt, sagt, der hat mich angerufen. Ich muss also absichern, das schon mal als Teaser für die nächsten Folgen, zwei haben wir noch, dass ich irgendwie Christoph Müller einen Vertrag auf Lebenszeit hier verkaufen muss. Also ihr könnt, wenn ihr da gute Ideen habt, auf Instagram oder so, könnt ihr uns mal als Podcast-Kanal alles schreiben, ich habe immer Angst und will, mein Ziel ist es ja in 35 Jahren noch oder in drei, ja, wann auch immer ich in den Ruhestand gehen werde, das muss man mal gucken, aber dass ich als Rentner den SCP irgendwo mindestens in der dritten Liga erleben kann, das ist so, das will ich absichern, ne? So, um zum Abschluss zu kommen, eine Abschlussfrage gibt es, die so ein bisschen fernab auch vom Fußball ist, und zwar, wovon träumst du ganz persönlich? Also, manche schaffen das, vom Fußball wegzukommen in ihrer Antwort, andere nicht. Aber gibt es irgendeinen Traum, den du dir mal erfüllen möchtest, wo du sagst, hey, das möchte ich mal gemacht haben, erlebt haben, gekauft haben? Irgendwas, was
Ich,
du dir, ja.
ja, also in meinem Ruhestand, wenn ich mir den so malen könnte, wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil so ein schönes Ferienhaus. Irgendwo in einem Land, wo das Klima schön warm ist. Also jetzt nicht die Hitze, die wir jetzt vor einigen Wochen hier hatten mit permanent über 30 Grad, aber einfach ein angenehmes Klima. Und ja, wo man den Ruhestand mit gutem Essen, mit Ruhe dann auch genießen kann und mit tollem Wetter, Meer, Strand. Also meine Frau und ich, wir lieben auch das Meer. Und ja, das wäre so etwas, wo ich sage, wenn ich das im Ruhestand hätte, dann wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Also ich brauche nicht viel, aber das wäre schon toll.
Ja, das ist doch ein gutes Ziel. Dann sprechen wir uns in 30 Jahren wieder. Mal gucken, ob du dann
Ja.
noch beim SCP bist, ob es den Podcast noch gibt. Das wäre auch was. Gibt es irgendwelche Sachen, die du noch loswerden möchtest, wo du sagst, Mensch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen oder eine Frage in meine Richtung? Irgendwas, was unbedingt noch auf den Tisch muss, bevor wir uns in den Feierabend verabschieden? Oder ich zumindest.
Also ich muss noch auf den Trainingsplatz gleich.
Ja.
Nee, eigentlich nicht. Also ich kann nur sagen, ich fand es sehr angenehm. Ich fand es auch toll, mal so aus U19-Perspektive mal zu zeigen, was wir so machen oder was unser Auftrag ist und unser Ziel ist. Und ja, ich hoffe, das wäre vielleicht die Frage, dass ich dir ein bisschen die Zukunftsangst nehmen konnte und dich, ja, etwas beruhigen konnte, dass der SC Paderborn auch weiterhin gute Arbeit machen wird und auch gute Leute haben wird und der Verein auch weiterhin in den oberen Ligen des deutschen Profifußballs vertreten sein wird.
Ja, also die Angst wurde mir insofern genommen, dass ich festgestellt habe, was du da für eine beeindruckende Karriere auch hingelegt hast, so mal eben vom SC Herford dann zum SCP und dann sag mal ins Trainerleben rein. Also ich finde das faszinierend und das ist mir auch mal sehr wichtig. Deswegen haben wir da auch viel Zeit quasi bei deiner Historie verwendet, weil ich finde es wichtig, so kennenzulernen, was für Typen haben wir, was für Charaktere sind in dem Verein aktiv, und das gibt einem natürlich dann Vertrauen. Auch wenn vielleicht nicht immer alles hundertprozentig gelingt oder man mal in einem Halbfinale scheitert, aber darauf kommt es ja am Ende nicht an, solange man nachhaltig das gut macht. Und das
Ja.
Vertrauen habe ich schon, aber natürlich ist das heute etwas nachhaltig gestört, wenn Eihan den Verein verlässt. Das wird mich heute nicht schlafen lassen, ja. Aber das sieht
Ja,
morgen
man
vielleicht schon
kennt
anders aus. Gut.
sich.
Okay, dann würde ich sagen, danke dir für deine Zeit. Ich drücke die Daumen für die nächste Saison, dass es vielleicht nochmal ein Spiel gibt, vor ein paar tausend Zuschauern in der Home Deluxe Arena. Das wäre echt cool. Und ja, kann nur sagen, danke und einen schönen Nachmittag auf dem Platz noch.
Danke, Sebastian. Ich bedanke mich auch. Es war sehr angenehm und ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ciao.
Ciao.